Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde. Wir begrüßen euch aus der, ja, zunächst ungeplanten Silvesterpause. Aber im Nachhinein war es ganz gut, mal für 3 Wochen das Mikrofon ruhen zu lassen. Und jetzt sind wir wieder da. Einmal euer Futsal-Economist hier, Daniel Weimar, am Mikrofon. Und auf der anderen Seite unser Sebastian Rauch. Hey, Sebastian.
Ja, hallo Daniel. Wir haben uns ja schon ein frohes neues Jahr gewünscht. Ich wünsche auch in diesem Sinn nochmal ein frohes neues Jahr an alle da draußen. Ich hoffe, dass es euch allen mit euren Familien gut geht und euch in diesem Jahr nur das Beste widerfährt. Und ja, wie du sagst, wir hatten eine Pause, eine Winterpause, Silvester, Weihnacht, was auch immer, und haben, Urlaub genommen vom Futsal, wobei nicht ganz, ne? Wir haben einfach nur vom Aufnehmen Urlaub genommen.
Ja, wir haben es ja 3-mal geplant, muss man dazu sagen.
Genau.
Und wollten ja den Jahresrückblick machen und den Vorausschau, hatten alles schon eigentlich eingetütet. Aber dann war da doch diese weihnachtliche, ja, Trägheit, oder?
Ja, es war auch so friedlich auf einmal um uns herum. Und Urlaub gehabt. Ich war ja auch noch im Norden Europas unterwegs. Das hat ja auch noch mal ein bisschen dazu geführt, dass wir auf jeden Fall keine Weihnachtssendung machen konnten, leider. Es kam ja auch einiges, ne? Da kamen dann auf einmal Listen der besten Spieler der Hinrunde und so weiter. Sowas hätten wir wahrscheinlich auch gemacht, aber dann hat das ja schon jemand gemacht. Ich muss aber auch sagen, ich fand das eigentlich ganz gut, dass wir hier mal so 2-3 Wochen uns rausgenommen haben und einen Überblick gewonnen haben. Das fand ich auch schön, weil es hat sich irgendwie nach dieser, ich sag mal, instabilen, leistungsheterogenen Hinrunde, weil es ist ja, man merkt es ja, manch ein Ergebnis, zum Beispiel an diesem Spieltag, ist es fast komplett anders ausgegangen wie noch am ersten Spieltag. Ne? Kommt fast bis auf ein Spiel, haben sich die Ergebnisse genau gedreht, wenn man so will, vom Sieg-Niederlagen-Verhältnis. Und das zeigt einfach noch, dass diese Leistungsheterogenität in der Liga da ist. Und irgendwie hat es sich für mich falsch angefühlt, hier jetzt raus die besten Spieler nochmal zu veröffentlichen oder sowas, so gefühlt. Und ich war gar nicht unglücklich darüber, dass wir einfach mal gesagt haben, komm, wir starten wieder zur Rückrunde.
Ja, kann ich dir nur recht geben. Ich denke auch, dass die Zuhörer auch die Pause genossen haben. Und man hat, habe ich gesehen, unsere alten Folgen wurden dafür konsumiert, was auch schön ist. Einfach eine Verwertung des schon produzierten Contents. Vielleicht haben wir da ja auch, wir geben ja schon ein hohes Tempo vor, muss ich sagen. Und ich bin froh hier für jeden, der sich dem Tempo annimmt und hört. Aber ich habe jetzt auch schon 3 Anfragen bekommen gehabt, wann es wieder losgeht, denn die Mittagspause muss doch gefüllt werden. Also ich habe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, mehr Feedback, positives Feedback zu dieser Mittagsfolge-Veröffentlichung erhalten. Das war ja unsere Idee, in diese Mittagspause mal in der Woche vielleicht reinzugehen. Ja, und tatsächlich gibt es da 3 Feedbacks, die das genau so melden mit der Mittagspause. Ja, also lassen wir jetzt erstmal immer Donnerstagmittag, oder?
Ja, ist cool. Und wir sind ja für jedes Feedback offen, wenn Wünsche da sind oder sowas. Wir versuchen immer mit der Community zusammenzuarbeiten. Und ja, auch insgesamt Feedback ist immer schön, ne? Also hier, ich fordere jetzt nochmal alle auf, drückt auf Gefällt mir. Jetzt gerade mal, gibt uns ein Feedback. Weil wenn ihr das hier hört, dann teilen wir uns hier gerade gemeinsam Lebenszeit. Und die sollte gut sein. Ne?
Wir wollen ja auch offiziell Influencer sein und nicht nur so Fake-Influencer. Deshalb brauchen wir wenigstens mal 1000 Likes überall.
Ich mache das mal folgendermaßen.
Ja.
Alle, die uns gerade zuhören, versucht oder helft uns dabei, dass in der nächsten Woche noch ein weiterer zuhört. Stell, ne? Man kann ja mal sagen so, hey, hör dir das mal an, wenn du aus dem Futsal bist oder hörst du das schon?
Willst du jetzt hier Kundenwerben, Kundenaktionen ins Leben rufen?
Schneeballprinz. Nein, nein, einfach so. So könnten wir auch natürlich die Community ein bisschen, aber ist, Mann, wir sind doch super glücklich. Wir machen das ja auch nicht für die Zuhörerzahl, sondern für jeden, der diesen Sport mit Leidenschaft verfolgt und der Spaß daran hat. Deswegen haben wir ja auch Spaß hier gerade dran, ne? So ist das. Ja,
definitiv. Und bei Spaß würde ich
hört's
auch.
Auf.
Hört's auf. Und ich würde mal bei Spaß heute sagen, wir haben so viele diverse Themen, dass wir es mit unserer klassischen 2x20 Netto-Einteilung, vielleicht noch plus News, etwas zerstückeln würden. Ich würde daher vorschlagen, heute wieder eine durchgehende Folge zu machen. Um einfach eine Spontanfolge ohne diese Einteilung, weil
ist ja nie spontan hier. Also ich gehe immer rein, ich denke, weiß immer schon, was passiert. Nee, ja, können wir machen. Einfach frei raus. Ja, sonst ist ja immer nur die Hupe im Weg. Und
korrekt.
Da gibt es ja schon welche, die sind schon hörgeschädigt, habe ich mal mitbekommen.
Dann muss ich auch nicht mehr hier immer auf die Uhr achten. Ja, und dann können wir ja abwechselnd, jeder schlägt immer abwechselnd Themen vor. Wer fängt an? Steine, Schere, Papier können wir nicht machen, aber...
Doch, können wir. Hier, machen wir. Wir sehen uns doch. Du musst jetzt in die Hand.
Ach so, Schere, ja stimmt, Papier. Wir sehen uns ja hier. Ja, richtig, komm. Schnick, Schnick,
Schnack,
Schnack, Schnuck. Schnack,
Schnuck. Ich habe gewonnen. Ich habe eine Schere, du hast Papier. So,
ja, Brunnen gibt es ja nicht, ne? Wollen wir nicht machen und sowas. Und,
hätte nur noch Spock und sonst was irgendwas machen können. Ja. Nee, ich habe den Weimar geschnitten. Ja. Nee, lass uns mal... Was gab es denn vor Weihnachten? Vor Weihnachten war ja noch das Drei-Länder-Turnier in den Niederlanden. Mit der deutschen
Nationalmann. Oh, ja. Mhm.
Da haben wir kurz über die Nominierung gesprochen. Ja, also klar, die Spieler sind alle verdientermaßen da. Das haben wir auch gesagt. War hier und da einfach der Umgang mit den Spielern auf der Abrufliste war nicht so nachvollziehbar. Allerdings, finde ich, war das ein leistungsentsprechend gutes Turnier von der deutschen Futsal-Nationalmannschaft, auch wenn man alle drei Spiele verloren hat. Aber für mich vor allem in den ersten Halbzeiten sehr gute Leistungen und dann auch relativ eng gehalten, die Spiele gegengehalten. Und es zeichneten für mich auch, also bei diesem Drei-Länder-Turnier auch so ein paar Leistungsträger haben sich abgezeichnet. Und ich finde auch Gabriel Oliveira hat das Team schon wieder, also vor allem den Block um Wittich und so weiter mit seinem Teamkollegen aus Hohenstein. Und Schulz, der jetzt ja auch in Hohenstein ist. Also diesen Block hat er auf jeden Fall bereichert und hat ihn stärker gemacht als zuvor. Während der andere Block mit dem, also ich sag mal, Sennestädter Block, ne, das war ja auch teilweise ganz Sennestadt, beziehungsweise mit Memosch, ich ziehe mal noch als Sennestädter damit rein irgendwie, heute Weilendorfer. Die waren ja schon mehr oder weniger jetzt in den letzten Phasen etabliert und auch immer durchaus mit guter Leistung. Und jetzt habe ich habe hier so einen schönen zwei gute Blöcke gesehen und ja, die haben eine gute Leistung abgeliefert. Wie fandest du das Turnier?
Oh je, lass uns direkt mit einem Konflikt starten. Ich war, es war sehr durchwachsen, aber ich habe auch für mich, war ich etwas enttäuscht von verschiedenen Prämissen oder Parametern des deutschen Spiels von anderen überzeugt. Erstmal überzeugt übrigens hat mich diese Halle. Ich fand die Halle des KNVB echt gelungen mit der Street Art, das Feld, das Setting war, obwohl es jetzt keine Zuschauerhalle in dem Sinne ist, es ist wahrscheinlich 500 Plätze, wenn überhaupt, die dort in dieser Halle sind. Toll, ich fand das toll, das Bild, die Live-Übertragung war toll, das war schon mal absolut ein Pluspunkt. Ich fand die Mannschaft couragiert, alle haben gefightet. Defensive, gerade mehr Zipai hat mir sehr stark gefallen in den Spielen. Defensiv, offensiv war das dann doch eher Licht und Schatten immer mal wieder, aber defensiv toll da gefightet. Auch die anderen Spieler, wie du sagst, Oliveira gut eingefügt. Auf der anderen Seite man hat gemerkt, Oliveira ist ein guter Spieler, der den A-Block stärkt, aber auch nicht signifikant steigert. Also er hilft was lediglich ist falsch ausgedrückt. Er hilft, das Niveau zu steigern, aber er wird uns nicht helfen, uns in der Spitze zu verbessern. Da war ich etwas enttäuscht. Ich hatte gehofft, dass er mehr bringen kann, aber so stark ist er dann eventuell nicht oder er steigert sich noch. Muss ja auch erst reinkommen. Mhm. Was ein bisschen schade war, wir haben einige Tore geschossen, haben die Spiele auch länger aufgehalten, aber sehr häufig durch sehr krasse Fehler des Gegners.
Mhm. Ja, also manchmal waren Einladungen da, aber da musst du auch sagen, einerseits, ich kann mich an ein Tor erinnern von Schulz, da erzwingt man das auch, weil man den Druck gut aufbaut und dann muss man diese Chancen auch erst nutzen. Das auch, also es ist wichtig. Ich kann deine Bewertung absolut nachvollziehen. Bei Oliveira sehe ich halt den Punkt, dass er gerade ganz neu da war und deswegen fand ich seinen Impact ordentlich und super. Aber wie du schon sagst, er ist halt auch als Spielertyp jemand, der ist jetzt, der wird das die gesamte Mannschaft jetzt nicht ins nächste Level, also wir wollen ihn jetzt nicht überschätzen. Er ist ein super Spieler, gehört auch zu den besten Spielern in Deutschland mit 100%iger Sicherheit. Ich kenne ihn ja auch noch selbst und auch als aus der Zeit, als er bei uns in Sennestadt war. Da hatten wir aber eine andere Philosophie. Und deswegen finde ich das, bin ich da optimistisch, weil ich weiß, dass die Philosophie der Nationalmannschaft und Hohenstein besser korrelieren als das, was wir damals in Sennestadt gespielt haben im Verhältnis zur Nationalmannschaft. Und da sehe ich ihn in einer Struktur mit festen Abläufen durchaus gewinnbringend, weil er da auch Führungsqualitäten jetzt mit der Erfahrung, die er auch jetzt vor allem in den letzten 2 Jahren nochmal gesammelt hat und sammeln konnte, auf jeden Fall mitbringt. Ja, und
Memo hat mich übrigens enttäuscht. Ich nehme an, es hängt auch etwas mit der Stimmung in Waldimdorf zusammen. Für mich ist Memosch weg von
Waldimdorf.
Waldimdorf,
bitte, liebe Waldimdorf.
Für mich ist diskriminiert. Ja.
Bitte führt Buch und gibt uns die Rechnung. Also Daniel
vom TSV. da finde ich, ist er hinter seiner Form vor 2-3 Jahren zurück. Das ist ein bisschen schade auf jeden Fall. Was mir auch noch aufgefallen ist, wir haben eine sehr, also doch schon enttäuschende Abschlussqualität im Gegensatz zu den anderen Ländern, die dann doch Tore aus sehr, sehr schwierigen Situationen erzielen und wir teilweise im 1-gegen-1 die Dinger nicht machen. Also die Abschlussschwäche war doch deutlich, muss ich sagen.
Ja, aber ein Punkt, also das wäre auch ein Kritikpunkt von mir. Ich habe auch noch einen anderen Kritikpunkt, den würde ich gleich noch erwähnen, aber ich wollte so ein bisschen erstmal das Positive hervorheben. Aber da muss ich sagen, im Abschluss hat der Mannschaft Aytürk Getschim gut getan. Der hat ja 2 Treffer erzielt und auch ich kann mich erinnern an einem Strich nach dem Einkick. Das sind so Dinger, die auch gegen so starke Mannschaften und auch Torhüter, ne, in der Hinsicht, dann auch, da brauchst du jemanden mit dieser Geschwindigkeit im Schuss. Und den gibt es leider nicht so häufig. Und deswegen bin ich zum Beispiel sehr glücklich im Sinne der deutschen Nationalmannschaft, dass Aytürk Getschim wieder dabei ist. Und der war für mich auch wirklich jemand, der sehr aktiv war, defensiv sehr gut gearbeitet hat, auch als Pivot, gute Corberturas. Den würde ich mal einmal herausheben, so hervorheben. Der bringt ein bisschen Abschlussqualität rein, aber du hast recht, ansonsten immer 1-gegen-1. Ich kann mich an Situationen erinnern, Matic läuft 1-gegen-1 und dann kullern die Bälle da an die Beine von den Torhütern. Das muss klarer werden. Da müssen die Dinger unter die Latte, was auch immer. Aber da muss ein bisschen mehr Qualität rein. Da hast du recht, das reicht noch nicht für das Level.
Aber es hat Spaß gemacht, das ist das Allerwichtigste. Es hat Spaß gemacht. Wir haben uns gut verkauft für das, was man erwartet hat. Nicht unterwert, nicht überwert. War wie erwartet. Man macht eben aber auch keine großen Sprünge, aber das muss man ja vielleicht auch nicht. Also hat da schon gut Spaß gemacht. Wo ich mich auch etwas gewundert habe über die Motivationsfunktion der Nationalmannschaft. Wir haben 3 Spiele, liegen am Ende mit, ich weiß gar nicht mehr, 7-3 zurück gegen Paris. Warum bringt man nicht alle Spieler? Fedor Brack hat nicht 1 Minute gespielt. Der Kommentator meinte zwar mal zwischendurch, Fedor Brack würde spielen, aber war es nicht.
Taktisch verwechselt, glaube ich.
Richtig, also das finde ich echt kritisch, fand ich immer schon selber auch als Spieler kritisch, wenn es bei solchen Turnieren und dann auch schon um gar nichts mehr geht. Einfach mal einen Block, 3 Minuten, ja, das tötet niemanden, aber für den Spieler ist es das Highlight. Und dieses Highlight nimmt er da mit in den Verein und erzählt, wie toll das war. Und ja.
Wobei, jetzt gegen Frankreich hat er zum Schluss noch De Groot gespielt. Ne? Das muss man auch sagen. Hat auch,
Ja.
finde ich, das Spiel eigentlich ganz gut absolviert. Auch ein, zwei Situationen gab, wo er sich auszeichnen konnte. Also die 5 Minuten, die er im Tor war, waren positiv, fand ich. Also da haben die Düsseldorfer natürlich ihre Einsatzzeit bekommen, jetzt, um Fedor Brack jetzt auch nochmal da. Aber klar, ich kann das nachvollziehen, wenn du so, wenn, dann hat man doch noch weiter mit dem Flying gespielt und so weiter, obwohl man mit 3 oder 4 Toren hinten liegt und dann noch 2 Minuten zu spielen. Vielleicht ist da doch besser, die Erfahrung mitzunehmen im 4 gegen 4 und dann nochmal Spieler zu bringen. Alles das kann man, ne, ist schade, aber das ist
Ja.
jetzt für mich kein Kritikpunkt jetzt an das Trainerteam. Die werden ihre Ideen haben. Wo ich aber noch einen Kritikpunkt habe, was mir aufgefallen ist und was mir auch jetzt einfach schon leider, und das sage ich jetzt mal auch ganz klar, seit Jahren jetzt bei der Nationalmannschaft auffällt, ziemlich viel Aufwand wird betrieben in der Defensive und zwar Laufaufwand. Ich finde, mittlerweile sollte einem auffallen, dass man viel weniger machen müsste, wenn man in der Defensive mit einem wirklich mit einem, ja, ich sag mal, besserem Konzept arbeiten würde, ohne es als schlecht zu bewerten, weil was willst du als Auswahltrainer da auch manchmal machen, weil manchmal sagst du einfach, lauf mit, okay, aber ich finde, man verausgabt sich sehr in der Defensive mit gewissen Grundregeln, individualtaktisch und gruppentaktisch, könnte man da sehr leicht innerhalb von kurzer Zeit, auch mit der Erfahrung, die die Jungs mittlerweile haben, und ich sag dir, in den Vereinen verteidigen die meisten Nationalspieler anders. Da sollte man die Erfahrung aus dem Verein mit reinnehmen vielleicht, sich absprechen und dann ja, vielleicht ein clevereres Defensivkonzept einbetten. Weil das, was ich sehe von außen, sehe ich halt, da rennen sich die Leute die Lunge aus teilweise. Das muss nicht. Sobald der Gegner nämlich das Tempo hochfährt, bist du da irgendwie rennst du hinterher. Mir fehlt es da noch ein bisschen an klarer Struktur, auch in der Kommunikation und in der Mischung aus Raum- und Gegnerverteidigung oder Mannverteidigung und Raumverteidigung. Da fehlt es, zumindest was ich sehe. Ich weiß nicht, ich habe keine internen Infos, wie die da genau coachen und sonst was. Deswegen, aber ich sehe es von außen jetzt seit längerem, das vermisse ich. Man könnte es effektiver machen. Effizienter, effizienter ist das richtige Wort, Daniel. Für dich als Ökonom, als Vorlage. Man könnte es effizienter machen. Was hältst du denn davon?
Die Unterschiede für mich waren gerade dann natürlich stärker als auch die auf der Gegnerseite die entsprechenden Top 3, 4 Spieler auf der Platte waren. Hier sei vor allen Dingen, finde ich, N'Gala und Le Temps von
Genau.
Aix Paris zu nennen bei den Franzosen. Boah, was für tolle Spieler, physisch, körperlich, technisch. Ja, das hat Spaß gemacht und da. Ja, da ist dieses kräfteraubende Defensivspiel, was du meinst, da natürlich dann nochmal zusätzlich ein Kraftfaktor oder ein Faktor, den man kompensieren muss. Ist schwer. Ja, spannend mal zu wissen, inwiefern man das, wie du schon sagst, umsetzen kann in diesen
Aber du sagst mit
Trainingseinheiten.
den, wie hieß der letzte Spieler, Lottin, glaube
Latin,
ich.
ja.
Der hat ja auch Tore geschossen, zum Beispiel, ich weiß, das 2-2 war es, glaube ich. Als linker Ala bricht er durch und schießt das Ding ins kurze Eck. Wenn du hier eine gewisse Mischung aus Raum und Manndeckung hast, also oder Verteidigung, dann kannst du den Ala absichern. Du kannst eine Absicherung, Hilfe dahinter stellen, damit, wenn er durchbricht, jemand sich in den Weg schmeißt. Das war nicht da. Oder zumindest nicht in der Klarheit. Und das ist eben das Ding. Es wird sehr viel Aufwand betrieben. Man könnte durch ein bisschen cleverer, das wären Coaching-Punkte. Aber wir können das nicht bewerten. Wir stecken nicht in dem Team. Wir sehen es nur von außen und vielleicht liegen wir auch völlig falsch. Ich will aber sagen, fällt mir tatsächlich schon seit vielen, vielen Spielen auf, dass man da cleverer sein könnte. Und so kassiert man hier Tore, die man aber mit einer hochwertigeren Verteidigung dadurch eben erreicht. Und dann würde man vielleicht auch so Gegentore weniger kassieren. Ganz einfach. So, das wollen wir damit abschließen. War aber trotzdem ein erfolgreiches Turnier, auch wenn man alles verloren hat. Man hat sicherlich gute
Ja,
Leistungen,
da
muss
muss
man
sich
so
niemand
sagen.
verstecken, absolut nicht.
Ja.
Da kann man sich dann freuen, wenn es wieder in die nächsten Spiele geht. So, dann bin ich ja dran, jetzt
Du bist
Sebastian,
dran.
nachdem ich ja verloren habe. Ich habe mitgebracht, weil das wollte ich eigentlich zur Silvesterfolge machen, die Wünsche. Wir hatten vor einem Jahr, 2020 im Dezember, Wünsche geäußert für das Futsaljahr 2021. Und ich fand das dann doch interessant, das mal vor sich zu sehen und was davon eingetreten ist und was nicht. Soll ich mal anfangen?
Wünsch dir was. Ja, gerne.
Ja, wir hatten uns als erstes gewünscht, DFB und Landesverbände mehr Anreize für Jugendarbeit, um dann dem Legionärstum entgegenzutreten, um die Nationalmannschaft zu stärken. Aus deiner Sicht 2021 positiv oder negativ verlaufen für diesen Wunsch?
Puh. Also mit negativ müsste ich Schuld zuweisen. Und das als Philosoph ist das natürlich schwierig jetzt gerade hier. Weil dann müsste ich sagen, da hat jemand was mit Absicht oder überhaupt nicht beachtet. Aufgrund von Corona und der Gesamtsituation in die Bundesliga würde ich sagen, weder noch auf deine Antwort. Man muss sagen, die U19-Stützpunkte sind meines Wissens am Laufen und haben sich auch in einem gewissen Grade etabliert. Ich glaube, das ist ein Pluspunkt für die Jugendarbeit schon mal. Aber wenn wir uns diesen Wunsch nochmal wirklich inhaltlich anschauen, dann zielt er wahrscheinlich auch auf ganz andere Ebenen ab, vor allem auf die Breite, ne? Kinder-, Jugendarbeit. Und da muss ich sagen, ist für mich nicht deutlich geworden, dass da jetzt, also zumindest in meiner Erinnerung, ist mir nicht deutlich geworden, dass da von den Landesverbänden oder auch vom DFB als Dachverband wirklich forciert oder auch konzipiert wurde. Ist mir nicht erkenntlich geworden, kann an Corona liegen. Aber dann würde ich sagen, es gibt einen Pluspunkt. Man hat die U19 stabilisiert, Minuspunkt. Kinder- und Jugendbereich in der Breite wurde aus meiner Sicht nicht angegangen.
Ja, ich würde es ähnlich sehen. Ich bin enttäuscht, dass der DFB keine wirklichen Strukturveränderungen herbeigeführt hat. Stichwort wäre hier geringeres Spielalter im Seniorenbereich. Das wäre eine sehr schnelle und einfache Art, das ganze Thema attraktiver zu machen. Das ist leider auch nicht passiert. Die Stützpunkte führen für mich ins Leere, weil die Spieler kaum Vereine haben, in denen sie weiterspielen können. Das ist wirklich schade. Auf der anderen Seite, die Vereine haben gute Arbeit weitergeleistet. Jan Regensburg schon ja seit Jahren war jetzt auch mit den Kids auch sehr erfolgreich aufgestiegen mit dem Konzept Fußball-Futsal. Wir haben das Anstoß-Futsal-Camp 2021 erlebt aus Hamburg, fand ich einen schönen Ansatz weiterhin finde. Auch in Köln, in Wuppertal, jedenfalls bei uns im Westen, Düsseldorf wurden Jugendprojekte begonnen, die natürlich jetzt noch in keinem regelmäßigen Spielbetrieb enden, aber es wurde was getan. Ich finde es zwar zwiegespalten, aber der große Sprung, gerade um eine Struktur zu schaffen, die ergibt sich für mich weiterhin leider nicht.
Ja, aber Daniel, das ist doch ein guter Punkt, auch nochmal im Rückblick. Wir können ja mal ein Dankeschön auch an die Vereine sagen, die trotz Corona bisher durchhalten und dennoch Konzepte versuchen umzusetzen und sich nicht davon versuchen, beeinträchtigen zu lassen. Ich bin da sehr dankbar an alle Vereine, die es noch gibt, weil wir haben ja auch einen gewissen Wegfall gehabt. Ne? Statistiken kann man bei Mr. Futsal nachschauen auf unserer Seite. Deswegen von mir und im Namen von Mr. Futsal mache ich das jetzt, also in unserem Namen hier gerade, ein großes Dankeschön an alle Clubs, sei es in Regionalligen, Verbandsligen, aber auch in der Bundesliga, die dieses Jahr gewuppt haben, die echt eine schöne Premiere der Bundesliga auch und dann dennoch auch den Unterbau weiter gestalten und auch engagiert und motiviert darangehen und sich gerade auch gegen diese, ich sag mal, gesellschaftlichen Engpässe, so nenne ich sie mal, stemmen und diesen Sport weiter mit Leidenschaft betreiben. Also von daher vielen lieben Dank an alle und ich freue mich auf 2022 jetzt und hoffe, dass wir alle neben der Gesundheit vor allem auch.
Sebastian, das hört sich so an, als ob du den Podcast gerade abbrechen willst.
Achso, nee. Ach, du willst gleich zum Abschluss die Wünsche?
Ich will gar keine Wünsche machen. Ich will nur reflektieren. Ich will jetzt gar keine neuen Wünsche machen. Nur eine Reflexion, was passiert.
Ist ja dein Thema gerade.
Ja. Und dann hatten wir das Thema keine Insolvenz in der Bundesliga. Jo.
Scheiße. Das ist nicht gut gelaufen.
Dann hat der Weihnachtsmann nicht geliefert. Ja,
also hat der Weihnachtsmann leider nicht liefern können. Gab es am Nordpol nicht.
Leider rückblickend muss man sagen, sehr, sehr enttäuschend, dass wir das so schnell erleben mussten. Und man kann natürlich dem Verein die Schuld geben, einfach weil man nicht mit offenen Karten gespielt hat, auch nicht das klar Transparenz gezeigt, kommuniziert hat, wie die Situation wirklich ist. Aber auf der anderen Seite der DFB hätte halt besser kontrollieren können, hat es dann nicht gemacht und hat sich immer wieder vertrösten lassen mit bestimmten Informationen und Angaben und Konzepten. War halt ein Luftschloss, ne?
Ja, Daniel, ich glaube, vor einem Jahr war es auch ungefähr, es war auch Januar, Februar, da haben wir angefangen, über die Konzeption der Bundesliga zu diskutieren und auch, was für Voraussetzungen brauchen Vereine. Ich kann mich gut daran erinnern, dass wir beide zum Schluss kamen, dass wir hauptamtliche Vereinsmanager brauchen, also jemand, der wirklich sich tragen kann finanziell mit der Arbeit oder in Teilzeit von mir aus, aber dass er halt gegen Entgelt beschäftigt im Verein managt, organisiert und halt Fragen klärt, die wichtig sind, eben für die Verknüpfung, für die Bundesliga. Das war nicht so vorgegeben, ne? Das wäre aber eine Hürde gewesen, die hätte hier vielleicht dazu führen können, dass der Hauptverantwortliche aus Berlin sich, ne, oder jemand sich gefunden hätte für Berlin, der das in die Hand genommen hätte, und dann hätten wir dieses, ich nenne es mal, Desaster. Es ist ein Desaster, leider, dass du da auf einmal einen Wegfall hast. Es ist gar nicht bewusst ein Desaster, es ist unterbewusst, weil wenn du diese Liga siehst als Neuling und siehst, da ist einer abgefallen, okay, Corona, man hat viele Ausreden. Das ist halt das Problem während Corona. Ausreden sind immer genug da. Aber der DFB hätte hier über diesen Schwung, diesen Punkt, gegebenenfalls einen hauptamtlichen Mitarbeiter, der sich darum kümmert, gegen Entgelt beschäftigt, vielleicht präventieren können, also entgegenwirken können. Aber deswegen, da kann sich der DFB teilweise in Schuhe anziehen und auch Berlin, weil so wie es dann am Ende aussah, war es halt auch Betrug in einer gewissen Art und Weise von der Dokumentenfälschung und so weiter. Leider, aber ja, umso glücklicher können wir sein, dass die neuen Mannschaften, die das bisher wuppen, ganz interessant machen und wir jede Woche für Woche oder nach jedem Spieltag immer sehr interessant oder interessante Sachen berichten können. Ne? Mhm.
Auf der anderen Seite sind auch die Spieler alle wieder jetzt fast in der Bundesliga angekommen, mit Fabian Schulz jetzt bei Hohenstein ja wieder einer nachgezogen. Aber es ist natürlich auch, hat die Liga auch etwas durcheinander gewirbelt. Bestes Beispiel Wacker, die jetzt schon deutlich stärker sind in der Erwartung eben als vor dieser Insolvenz.
Ja.
Also alles Vor- und Nachteile.
Ja, Wettbewerbsverzug ist jetzt hier nicht ganz auszuradieren. Der ist einfach da. Wenn du jetzt mit Wacker, mit den neuen Spielern und mit Fabian Schulz zur Rückrunde jetzt gewechselt, der aber zwischenzeitlich bei Liria in der Regionalliga gespielt hat. Natürlich ist da ein Wettbewerbsverzug drin und Wacker war erst abgeschlagen und haben jetzt wieder ein bisschen Rückenwind bekommen dadurch. Aber ich sage jetzt mal, don't hate the player, hate the game. Das ist das Ding. Es sind halt die Strukturen, die Regeln lassen es zu. Wir können über Regeln diskutieren. Am Ende ist dann da natürlich die Regel, dass die Berliner Spieler frei waren und Wacker hat es richtig gemacht. Die haben angefragt und zugeschnappt.
Ja, hätte auch jeder andere machen können oder
richtig. Versuchen genau, können. Hätte auch Bielefeld machen können oder Düsseldorf, wenn denn da das nötige Kleingeld für sowas vielleicht zur Verfügung wäre. Ne?
Die letzten drei Wünsche aus dem Jahr 2020 würde ich jetzt zusammenfassen, da kann sich ja gebündelt darüber. Oder können wir das gebündelt mal diskutieren? Das war einmal noch mehr Lehrgänge für Trainer, auch für Berufstätige war der Wunsch. Dann mehr Spielbetrieb, Mixteams, damit der Frauenspielbetrieb ins Laufen kommt und wir mehr Frauen in den Futsal ziehen. Und eine übergreifende Futsal-Plattform.
Punkt.
So, die drei Sachen. Wie ist so da dein Gefühl für das abgelaufene Jahr?
Gehen wir mal von hinten nach vorne. Übergeordnete Futsal-Plattform. Na, es haben sich ein paar neue Berichterstattungen oder zumindest so ein paar Seiten gezeigt bei Instagram und bei Facebook. Aber so die übergeordnete Futsal-Plattform, die vielleicht auch der DFB mal kreieren könnte. Ne? Die Fußball-Bundesliga hat auch bundesliga.de. Vielleicht könnte man ja futsal-bundesliga.de machen oder irgendwie dfb-futsal.de als so eine Überblicksplattform. Aber da müssen wir sagen, ist halt jetzt nicht der Wunsch in Erfüllung gegangen. Mixteams, das habe ich mir zum Beispiel zum Ende des Jahres tatsächlich zum Herzen genommen, mit Fabian Nehm zusammen und mit der Jan. Der Nachname fällt mir gerade nicht ein, aber ist aus Münster auf jeden Fall. Ganz, ganz, ganz interessante Leute auf jeden Fall da aktuell, die mit der Frauen-Studenten-Nationalmannschaft und UFC und so weiter aktiv werden. Und da sind wir jetzt dabei, habe ich ja schon mal gesagt, in Westfalen, mehr oder weniger Mixed-Konzepte anzusetzen. Und vielleicht muss man hier sagen, bei den Mixed-Teams und bei der Frage Frauenfußball und so weiter, kann ich halt aus dem Nähkästchen sagen, ich denke, dass der DFB da jetzt erstmal nicht viel vorhat, außer die Frauennationalmannschaft. Und in den Verbänden, weiß ich nicht, kann ich auch nicht in die anderen Verbände gucken. Ich kann es nur sagen, aus Westfalen, da machen wir was. Aber sonst ist auch vielleicht auch Corona der Punkt nochmal, ne? Corona wieder da erschwert, ne? Muss man auch sagen. Ja, und was war dein erster Wunsch nochmal vom letzten Jahr? Was war der nochmal?
Mehr Lehrgänge und vor allen Dingen so realisiert oder konzipiert,
dass du und ich auch teilnehmen dürfen.
Korrekt.
Genau. Können. Zeitlich. Ja, es gab ja den UEFA-B-Lehrgang, der mit ein bisschen Verzögerung und Verspätung dann auch, aber mittlerweile abgeschlossen ist. Die meisten haben auch bestanden. Ich kann dir ja mal gleich hinter dem, übrigens gleich noch, gleich hinter, hin, na egal, ich beende den Satz damit, bevor ich irgendwas Falsches ausplaudere, was ich nicht ausplaudern darf. Der hat stattgefunden, aber ist halt eben nicht das, was man sich wünscht. Ja, da müssen Verbände, Landesverbände aktiv auch werden, ne? Mehr auch anbieten. Der DFB kann natürlich auch mehr anbieten. Vielleicht Corona-bedingt wieder. Also es ist halt eine schwierige Zeit, muss man sagen, für sowas. Aber ja, in Westfalen machen wir das jetzt demnächst auch. Trainerausbildung ist konzipiert. Und ich freue mich sogar drauf auf 2022. Da werden interessante Sachen vielleicht drauf noch rauskommen. Auch vielleicht, weil wir uns hier auch darüber austauschen und dadurch auch ein Gefühl kriegen für das, was benötigt wird. Ja, aber man wünscht sich mehr tatsächlich. Also, und sei es Online-Kurse, ne? Vielleicht sollten wir so einen Mr. Futsal Online-Workshop machen oder sowas. Wie wär's?
Ja, also eigentlich hat, weil du gerade meintest, dass es für Corona schlecht war für den Lehrgang, ich würde das Gegenteil behaupten. Es gibt jetzt ausreichend technische Möglichkeiten oder mehr technische Möglichkeiten, Seminare durchzuführen online, auch mit aktiven Elementen. Also da würde ich fast das Gegenteil behaupten, dass es nämlich eigentlich besser ist, jetzt solche Lehrgänge online durchzuführen. Da war ich auch sehr enttäuscht, dass es wieder in diesem Wochenrhythmus ist für Bereich Fußball A-Lizenzlehrgänge, wo es ja darum geht, dass Trainer, die diesen Lehrgang durchführen, auch davon leben können vielleicht. Das ist im Futsal nicht der Fall, hier geht es um die Breite. Das hat mir, da war ich sehr enttäuscht dieses Jahr von dem Lehrgang. Erstens nur einer und zweitens dann auch mit den Zeiten.
Ja. Also sagen wir es mal so, man könnte die theoretische Ausbildung vorantreiben, auch online. So, ne? Also
richtig,
natürlich
ganz
in die Halle. Man könnte sehr viel Theorie machen. Aber ich komme, also du kommst ja selbst aus der Hochschullehre, ich stecke da mittendrin. Du weißt auch, während Corona, da warst du auch noch in der Hochschullehre tätig. Der Schritt zur Online-Lehre, der ist auch immer so mit Gegenwind. Also es gibt Praktika, es gibt Leute, die lieben die Präsenz. Und es wurde immer diskutiert, online oder Präsenz, was ist besser, vereinfacht gesagt, um es verständlich zu machen. Und ich glaube, mittlerweile hat man sehr viele auch digitale Konzepte entwickelt, auch durchaus beschleunigt während Corona, war wie so ein kleiner Katalysator dafür. Deswegen kann ich dein Argument absolut verstehen. Vor allem für die zweite Hälfte von 2021 gab es ausreichend Online-Tools und Konzepte und auch Erfahrungswerte, um hier einfach was anzubieten. Vor allem auf theoretischer Basis. Und es ist natürlich auch dadurch sehr niedrigschwellig. Das heißt, man muss jetzt nicht an irgendeinen zentralen Punkt in Deutschland reisen, aus Thüringen nach Hamburg oder so, sondern du kannst dich einwählen, du kannst rein in den Zoom-Raum und dann kann theoretisch.
Und damit halt auch gerne abends. Damit ist ja auch der Abendveranstaltung da die Tür geöffnet. Also für mich enttäuschend. Dann Spielrecht Frauen fand ich die Entwicklung in Holland ja ganz interessant und in den Niederlanden, dass dort im Bereich Fußball Mixed-Teams umgesetzt werden. Das ist für mich ein Beweis, dass eventuell der DFB, nicht ein Beweis, aber ein Indikator, dass der DFB da auch mit beschäftigen muss in den nächsten Jahren, weil das Thema mit Sicherheit auch weitergetrieben wird in anderen Verbänden und das für mich, ich bleibe dabei, es ist elementar wichtig für den Futsal, dass wir Mixteams stellen können, dann können wir viel schneller in der Breite wachsen, weil dann doch mehr Frauen auch sich da anschließen können an ein Männerteam. Wir trainieren eben auch bei uns mit der zweiten, dritten immer mit den Frauen teilweise zusammen und das funktioniert super. Also diese Angst, die man da hat oder die Vorstellung, dass sich dann alle zurücknehmen und das gibt es dann einfach nicht mehr, wenn man sich daran gewöhnt hat. Das dauert 3-4 Wochen und dann merkt man den Unterschied gar nicht mehr, Männer, Frauen oder so. Es gibt genauso schlechte Männer. Ja, so das
kennst das du, Aminereien kennst du die, ne?
Und übergreifende Futsal-Plattform, es gibt ja, genau, das hast du noch nicht namentlich erwähnt, das Modell aus Wuppertal. Ja, es gibt einmal aus Wuppertal.
Futsal Insider, ne?
Futsal Insider, was mehr eine Informationssammelseite ist. Aber auch nicht so stark im Social-Media-Bereich, deshalb wahrscheinlich auch gar nicht so viel Reichweite erzeugen kann. Und ja, Futsalmarkt, Futsal in Deutschland, ja, so ein paar Seiten, die DFB-Seite, aber nichts Gemeinsames, keine starke Bundesliga-Seite, keine starke Futsal-DFB-Seite, es sind die alten Seiten weiterhin. Das ist wirklich schade, da hätte man sich mehr erwünscht, da ist mehr gewünscht. Da ist für mich auch wenig passiert.
So eine Homepage vom DFB für den Futsal wäre schon geil. Da, nicht nur Social Media.
Genau.
Das ist das Ding, so eine wirklich, wo du drauf gehst und dann siehst du die Ergebnisse im Überblick per Register etc. Alles drin, alles übersichtlich, strukturiert, auch wo du auch, ich sag mal so, wo du auch die Geschichte und Entwicklung nachvollziehen kannst, indem du sie selbst dir über die Seite zum Beispiel, sei es die Saison 2018 oder sowas, die anschauen kannst, ganz in Ruhe, aber auch mit Bildern vielleicht, irgendwie sowas. Und dann nicht so als ein Reiter bei dfb.de, den du nie findest. Ne? So, und das ist halt, das könnte man noch in Angriff nehmen. Das ist auch keine absolut teure Sache, muss man auch sagen. Ne? Also,
nee.
Da gibt es bestimmt Interessierte und sei es Studierende aus dem Bachelor, die dir Informatik oder sonst was, die dir eben da so ein richtig geiles Ding hinzaubern und dafür einfach nur einen Praktikumsnachweis nehmen. Das gibt es auch in Frankfurt.
Also da kann man auf jeden Fall was machen. Vielleicht dieses Jahr. Bleibt spannend.
Ja, die offenen Wünsche sind dann jetzt, die gehen ja über ins Jahr 2022.
Genau, die bleiben einfach bestehen.
Immer noch gute Wünsche.
Ja, und es kommt jetzt nur dazu, ja gut, mehr Livestreaming-Spiele und vielleicht sowas. Also ja. Was in diese Richtung geht. Aber die Wünsche sind aus meiner Sicht schon noch dieselben, weil ja auch davon nicht so viel umgesetzt wurde oder erfüllt wurde. Ne?
Ja. Aber gut, so. Damit verbleiben wir dann und gehen optimistisch, weil, sagen wir es mal, ach, das wäre schon wieder zu plakativ, aber es kann nur besser werden, Daniel. Kann nur besser werden.
Ja, woanders ist auch scheiße, meinst du?
Ja, nein, hier. Rückrundenstart Bundesliga, oder hast du noch News? Weil sonst haben wir hier massive Überlänge nachher.
Ey, ich habe noch ganz viele News, klar. Ja,
komm, wir machen eine 2-Stunden-Sendung heute, ist kein Problem.
Ja, wir können ja die News relativ abkürzen.
Das funktioniert ja bisher richtig gut.
ja, einmal News. Wir haben wieder einen Verein weniger, leider. Die Bonner Futsal Lions ziehen sich aus der Regionalliga zurück, beziehungsweise müssen sich zurückziehen aufgrund einer der zweiten nicht angetretenen Partie. Es war aber absehbar, dass es so kommt. Schade. Also wir schrumpfen weiter. Es ist wirklich, wir haben die Bundesliga, die läuft darunter. Eieiei. Ich bin auf die Endabrechnung am Ende der Saison gespannt. Ja, wie klein wir geworden sind. Das ist wirklich schade, aber vielleicht kommen die Jungs ja wieder in der nächsten Saison in der Niederrhein. Man fällt ja auch nicht so tief.
Ja, ist ein berühmter Mensch aus der DDR, dessen Namen ich gerade nicht mehr weiß, sagte mal, ich übertrage gleich das Zitat, aber der sagte mal, Freiheit stirbt immer zentimeterweise. Und jetzt kann man es mal sagen, wir schrumpfen zentimeterweise. Wirklich. Ein Verein, nach Verein, nach Verein. Oh, bleibt stabil, deswegen umso dankbarer, wenn ihr am Start seid. Ne? Ja.
Dann Wechsel. Es gab einige, aber auch nicht viele Wechsel. Es gab einmal den Wechsel von Luigi D'Alterio vom Wuppertal SV zu uns, zu Fortuna Düsseldorf, ein sehr guter Italiener Spieler, der dort auch in Wuppertal wirklich stark aufgespielt hat und auch Futsal-Vorerfahrung hat. Und Fabian Schulz ist ja zu Hohenstein Ernsthal gewechselt. Haben wir sonst noch Wechsel in Deutschland? Oder
wir werden spätestens dann noch sehen. Aber ich glaube, so die Das waren die zwei bekanntesten Wechsel, vor allem Schulz als Nationalspieler und ehemaliger Berliner jetzt in Hohenstein. Ja, und ich überlege gerade, ob es noch Wechsel gab. Sonst nichts Spektakuläres, beziehungsweise nicht im Rahmen von Deutschland. Im Ausland gab es ja Wechsel, aber auch nichts, was uns hier großartig
Ja.
interessiert. Ja.
Dann habe ich noch die Hallensaison ist eröffnet und der DFB hat auf der Fußball.de Startseite für Kinderhallenfußballtraining geworben. Und ich dachte jetzt, ja, das ist doch ein super Artikel, um ja für Futsal zu werben. Und dann findet sich in diesem ganzen Artikel nicht einmal das Wort Futsal. Hallentraining, Hallentraining, Hallentraining. Und pass auf, das Allerbeste, wenn man dann auf die Unterseite klickt, Hallentraining mit Kindern in Zeiten von Omikron. Und dann steht hier in dem Unterabsatz, steht nämlich, ja, wie man von anderen Sportarten lernen kann. Und das ist ein Unterartikel, in der Halle abwechslungsreich trainieren. Und dann steht hier, da weiß ich auch nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ja, die Halle bietet sich besonders an, um auch mal einen Blick auf andere Sportarten zu werfen. Denn beliebte Hallensportarten wie Handball, Basketball oder Volleyball machen nicht nur verdammt viel Spaß, sondern beinhalten auch für Fußballer und Fußballerinnen große Trainingspotenziale. Wollt ihr mich
Mich
verarschen?
verarschen. Jetzt mal ganz ehrlich,
Ja.
was ist das für eine Scheißformulierung? Und alter Falter, jetzt mal ehrlich,
Ja,
steht das
also.
da wirklich Wort für Wort so?
Da steht so da, Futsal
Ja.
fällt nicht in dem Kontext.
Komm.
Es
Und
ist.
machen wir können Satire, das ist Satire, oder? Also wir können,
Ja.
liebe Fußballer da draußen, geht zum Basketball, geht zum Handball, wenn ihr in der Halle spielen wollt. Seid ihr noch Oh Gott, das ist ja echt Satire, was da steht. Gott.
Also furchtbar. Ja, schön, dass es auf der Seite kommt und dann aber, ja, na, wenigstens auf dem Foto haben die Kinder, so sieht es aus, Futsal. Kinder, Hallenbälle, wenigstens,
Das erkennst du aber auch nur als Futsaler, dass das ein Futsalball ist, leider. Das
ja,
erkennt der Normalo halt nicht,
so
nicht der
ungefähr.
Fußball.
Ja,
Ach, geil.
so,
Mann, Mann,
das haben
Mann.
wir und vielleicht News für die Futsal-Nationalmannschaft, bevor wir zur Bundesliga kommen.
Ah
Aus
ja.
dem Nichts,
Aus dem Nichts.
aus
Bitte.
dem Nichts gibt es
Hau raus.
anscheinend ein riesiges neues deutsches
Talent.
Futsal-Talent. Talent? Hugo Cabré wollte ich schon sagen, wie der Film. Nein, Hugo Jung aus dem Nichts.
Aus
Lokomotive
dem
Leipzig.
Lok Leipzig.
Lok Leipzig
Traditionsverein. Wie geil ist das denn?
wurde in den
Aber
Kader berufen für den 22. und 23. Januar in Hohenstein
ja.
Ernsthal, dann die Spiele, ja, gegen Tschechien. What the fuck?
Kommt zumindest aus der Ecke, hat keine lange Anreise. Immerhin.
Ja.
Vielleicht war das der Grund. Bei Brack haben wir auch schon gefragt, ob er wegen der Kürze der Anreise nominiert wurde. Das ist nach Holland damals. Ja, ganz unbekannter Name. Also jung, ich habe, also wahrscheinlich sehr jung, der Spieler. Alles andere würde mich jetzt für mich.
Es steht noch nicht mal ein Datum auf der Seite. Auf der offiziellen
Genau.
DFB-Kaderseite.
Ja,
Kein
gut,
Datum.
das ist auch geil, ne? Einfach rein. Einfach reingeschmissen. Ja. Aber so. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Was ich sehr schade finde, wenn ich mir auf Abruf anschaue, dass der Manek von Mainz, ich glaube,
Ja.
von der Liste runter ist. Ganz ehrlich, also für mich unverständlich gerade. Also
Bei
der hat
dem
einen, ich
Spieltag
hab,
vor allen Dingen, ne? Also.
ja, also ich habe den gegen den NCA gesehen. Puh, ist schon eine Nummer, den da jetzt runterzunehmen im Verhältnis zu, wer steht drauf? Lukas Sepp. Also jetzt, Lukas Sepp, der ist verletzt, oder? Ist immer noch verletzt, oder, Daniel?
Ja, Aufbautraining. Also,
Ja, und der steht da auf der Ab. Also da nimmst du so einen Manek, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob die mal nachdenken, was die für Signale setzen, wenn die sowas machen. Also ich bin ja, ich mag ja Mainz, aber auch unabhängig davon, dass ich Mainz mag. Rein objektiv gesehen, einfach nur hier gerade mal ordentlich professionell denken, ein Lukas Sepp da drauf zu lassen und einen anderen Spieler, der fit ist, gute Leistung bringt, der muss ja nicht überragend sein für die in den Augen, aber der ist fit und steht auf der Abrufliste. Ich weiß nicht. Also das ist, wir können ja mal den DFB, wir können ja wieder Satire machen und können sagen, wir sind der DFB, Manek, geh doch zum Handball.
Ja,
So,
genau.
das ist, was ist das? Also, sorry, irgendwie, ich weiß also, vielleicht verwechsel ich da auch gerade was. Vielleicht liege ich völlig falsch. Vielleicht ist das auch eine subjektive Wahrnehmung gerade, aber ja, dann hast du da halt den Lukas Sepp noch auf der Liste.
Ja, ich bin ja ganz bei dir. Gut, die Nominierung haben wir schon diskutiert. Auch Christe Groth bei verfügbaren Keepern wie Göde, Celani, Wölfelschneider, für mich eher der vierte bis fünfte Torhüter in der Bundesliga, vielleicht noch vor Ute Malecki. Boah. Ja,
können wir noch drüber sprechen.
Ist aber Spezialist. Wenn man als Spezialist das Ganze sieht, okay. Aber es gibt auch andere Signale.
Ja. Spezialist im Tor wäre nicht schlecht. Nein. Unabhängig davon, wir haben ja gleich noch ein paar Spiele, da können wir mal reflektieren, auch die Spieler, die bei der Nati sind. Ne?
Ja.
Ja. Hast du noch was? Weil das ist ja auch interessant. Also da kann man ja jetzt mal den neuen Kader gucken für die Spiele gegen Tschechien.
Nee, ich bin dann durch. Wir können mit Bundesliga starten, außer du hast noch ein rauchisches Thema.
Ich bringe Themen oder ich bringe Perspektiven genug, hoffe ich, ein. Und mein Satzbau ist auch überragend. Nein, ich würde sagen, wir gehen in die Bundesliga, oder? Hast du, egal wer du bist, am Start?
Ah, ja, muss ich suchen, stimmt.
Ja, ich kann noch ein bisschen Lücken füllen.
Ich habe mir eine Software gesucht, mit der ich so ein Nibbleboard, wie bei Stefan Raab,
ja,
nachprogrammieren kann.
Wir werden hier das Futsal total.
Ja, ja. Oh, sehr gut. Futsal total. Um dann die Sachen dann auch entsprechend hier einbauen zu können. Und da wäre natürlich hier auch die Welt wartet auf große Namen natürlich dabei.
Aber selbstverständlich.
Da, jetzt muss ich hier
die
schauen.
Die Welt wartet auf große Namen.
Was ist das?
Egal wer du bist. DFB Futsal Bundesliga.
Ja, da war es. Und aber auch noch unser Bestes. Futsal Bundesliga. Das,
Bundesliga, oh je. Wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit.
Und mit den Sorgen, sollen wir mit den Sorgen beginnen?
Gab es Sorgen? Oh ja, da gab es ein Spiel, das hat mir echt Sorgen bereitet. Ja, mach mal.
Ich weiß nicht, ob das dein Spiel ist. Vielleicht eine Sorge weniger, finde ich, ist die Länge der Highlights. Denn entweder ist es Zufall, aber ich glaube eher nicht, weil die Highlight-Videos sind fast alle exakt 7 Minuten 10 oder 18, 36 lang, aber also gleich. Die sind jetzt einmal wirklich alle gleich lang.
Ich muss mir jetzt mal auf die Schulter klopfen. Ich habe die Hinrunde ja in der Hinsicht mit Daten gefüttert, in der Hinsicht. Leider konnten wir die Daten gar nicht zusammentragen, weil wir keine Sendung dafür hatten. Aber es war deutlich eine Schieflage in der Hinsicht. Das so darf man sagen, ohne da. Und das haben wir ja auch mehrfach diskutiert oder reingeworfen. Und ich denke, das ist bei den Vereinen angekommen. Und diese Vereine haben es weitergetragen an den DFB und der DFB hat es weitergetragen an die Ligen oder an die Produzenten der Liga. So könnte es logischerweise erfolgt sein, weil jetzt sehen wir auf einmal, alle sind zwischen 7 und 8 Minuten, alle Highlights, was natürlich super ist
in
der Präsenz. Natürlich die schönen Interviews am Ende, die sind halt Geschmackssache, das haben wir schon gesagt, aber jetzt haben wir 7 Minuten Content auf einmal. So, vielleicht kam das dadurch, dass wir den Stein ins Rollen gebracht haben. So, schön. Aber wenn nicht wir, dann macht es jemand anders oder muss es jemand anders machen, weil wir brauchen kritische Perspektiven zur Weiterentwicklung. Und hier sieht man, wo das drin münden kann, wenn es denn diese logische Reihenfolge gab. Wir haben eine Weiterentwicklung und mehr Fairness. Mhm. Das ist sehr wichtig.
Ja.
Ja. Ja, sehr cool. Und wollen wir einfach Spiel für Spiel durchgehen, mein Lieber? Ja,
willst du mischen? Oder wie
das? Nein, wir gehen chronologisch vor.
Ah, okay, ja.
Du hast ja wahrscheinlich wieder Notizen zu jedem, also du hast jedes Tor im Ablauf vor Augen.
Richtig.
Ich selbstverständlich diesmal auch. Aber dann lass uns doch mal mit deiner Fortuna bei ihrem Auswärtsspiel bei den HSV Panthers näher betrachten. Ich kann vorab sagen, ich habe das Spiel noch mal ein bisschen ausführlicher gesehen und auch noch ein bisschen Feedback aus Hamburg bekommen, weil ich muss das ein bisschen fair ausgleichen, weil du bist ja der Feedbacker aus Düsseldorf. Und der HSV hat, um nur kurz die Vorgeschichte des Spiels zu sagen, hat ohne Saklam, Jeremejew und Zankel gespielt, also drei wichtige Leistungsträger, während Düsseldorf immer noch ohne Sepp und Thiemann aufläuft, seit längerem schon.
Mhm.
Ja, sagen wir mal so, wenn wir die Leistungsträger schauen, da war der HSV diesmal tatsächlich ein bisschen im Nachteil, was das angeht, wenn man die sich anschaut. Aber unabhängig davon, es stand auf einmal 1-0 für die Düsseldorfer. Wenn du nichts weiter hast, können wir da direkt reingehen, oder? Oder hast du noch was?
Zum Vorgeplänkel wäre alles gesagt. Die.
Ja, sonst machst du ja immer so eine Stunde vorgeplänkelt bei
Düsseldorf. Ach, eine Stunde, ja. Nee, jetzt, ich war ja kein Heimspiel. Das kommt jetzt wieder. Am Sonntag bin ich auch wieder in der Halle ohne Kinder, da kann ich wieder mehr.
Wie sollen wir denn die nächste Sendung unter eine Stunde hinkriegen, wenn Düsseldorf zu Hause spielt? Ganz ehrlich.
Ich mache nur eine Sendung, nur für Fortuna Heim.
Nee. Ich mach doch eine Fortuna-Show.
Aber genau. Wir können jetzt reingehen, wir können die Tore der Reihe nach machen. Das 1-0 für Fortuna. Wir wissen ja nicht, ob es überraschend kam oder erzwungen wurde. Wir sehen nur die Highlights. Ich meine, es waren ein, zwei Highlights von Hamburg zuerst und dann kam hier das Tor. Langer Abwurf, schön gemacht von De Groot. Da Spielübersicht hat er auf jeden Fall sehr gut. Zu De Alterio, Kopfball auf Riani und Kopfball ins Tor. Und diese sehr seltene Konstellation zeigt mir auch schon, dass es ein besonderes Tor war, was auch gerade auf einen Stellungsfehler hindeutet, weil es eben ja im Futsal selten ist. Für mich stand Celani völlig falsch, ja. Denn ein Spieler steht in seinem 45-Grad-Feld, da muss er auf der Linie stehen. Steht er für mich zu weit vorne. Wie hast du das gesehen?
Ich hatte mit Celani noch, mit Jalle die letzten Tage noch gesprochen und der sagte, er war ein bisschen überrascht, weil das so absolut nicht das war, was er erwartet hatte, mit langer Abwurf. Ich fasse das Tor mal zusammen für alle, die für eine schöne Kindheitserinnerung haben wollen. Das war einmal berühren und hoch hinein. Das war zack, zack, zack rein. Also, kennst du das Spiel noch? Hoch hinein oder Luftkönig, nee, Hexe?
Das sagt mir gar nichts. Ich komme aus dem Osten, wir hatten nichts. Denk dran.
Ja, also für alle, die auf der Straße oder auf dem Bolzplatz gekickt haben, alle kennen einmal berühren oder hoch hinein, in anderen Regionen auch Luftkönig, Hexenkessel oder Hochball genannt, weil der Ball kam aus der Luft, weitergeleitet mit einer Berührung und rein. Zack. Ja, Celani, man kann sagen, nach der Spielregel wurde Celani also einen Punkt genommen von seinen 12 Startpunkten. Aber sein Team hatte ja noch ein paar Punkte auf Lager. Deswegen, also würde ich das mal als Fehler bezeichnen. Überraschender Fehler, Stellungsfehler. Aber ich glaube, das hat die HSV Panthers ein bisschen aufgeweckt. Ich kann auch gleich noch mal ein bisschen was zur ersten und zweiten Halbzeit insgesamt vom Eindruck sagen, weil ich habe tatsächlich ein bisschen ausführlicher auch alles noch gesehen in dem Spiel oder auch mitbekommen, auch Feedback. Von daher, aber machen wir erstmal mit den Toren weiter. Wie ist denn das weitergegangen?
Ja, beim 2-0 würde ich gerne wissen, wie das gefallen ist, aber mal wieder war die Kamera zu langsam. Was mir übrigens in jedem Spiel aufgefallen ist, nochmal der Hinweis an die Ligen, nehmt den Zoom raus, ja, nutzt mehr Weitwinkel. Das ist ja furchtbar, dieses immer reinzoomen wollen, das geht nicht im Futsal.
Kannst du auch im Nachgang im Schnitt reinzoomen. Oh.
Also ja, genau, richtig. Ja.
Wenn du eine 8- oder 4K-Aufnahme hast, dann zoomst du dieses Ding eben noch kurz rein. Du siehst halt eh nicht die Falte im Gesicht, so scharf wird es nicht. Aber
also,
ja, ich weiß,
furchtbar.
Was du meinst.
Und da furchtbar. Verpassen wir nämlich das Tor, denn ich sehe auch nur, dass Yoshida kurz einen Einkick auf Brack ablegt und auf einmal der Ball im Tor ist. Keine Ahnung, was passiert ist. Schöner Schuss, super Ding von Brack, 2-0. Ja. Wir haben ja sehr, sehr wenige Standardtore geschossen. Das habe ich gefreut, mal hier einen zu sehen. Aber es lag irgendwie nicht gefühlt an der Variante, weil das war ja keine, sondern es war ja Ablegen und Schuss.
Ein bisschen, also eins habe ich noch gesehen. Öztürk hat mit, ich glaube, mit Stankovic, Stankovic stand am Pfosten hin, am langen Pfosten, aber vielleicht Labiat, aber Öztürk stand mit in der Einkickmauer und hat sich eingedreht, hat den Schussweg freigemacht und da ging der Ball dann durch. Das habe ich noch gesehen und dann zappelte der Ball im langen Eck. Wahrscheinlich hat Celani den Ball zu spät gesehen. Man muss ja auch mal sagen, einfach Brack, das war ein schöner Strich.
Ja.
Dann stand es 2-0. Ja. Und dann kam der HSV. 1-2. Aus meiner Sicht sehr schön rausgespielt durch Labiat und Siskin. Dann Querpass zu Stankovic und dieser dann aus kurzer Distanz durch die Beine von De Groot. Und jetzt habe ich eine Frage an dich als Torwart-Experte. Hier sah nämlich aus meiner Sicht das so aus, dass bei De Groot in so einer Situation noch ein wenig an Technik und Taktik fehlt. Weil aus meiner Sicht muss er hier mit dem Querpass antizipieren können und dann mit Annahme, weil der den auch annimmt, hier einfach auf den Knien rausrutschen. Und dann hat er eine sehr gute Chance, den Ball halt zu halten, weil die Reaktionszeit oder die Handlungsgeschwindigkeit von Stankovic ist sehr, sehr, also der hat da nicht so viel. Druck wird ausgeübt und aus meiner Sicht hält er den dann. Was würdest du dazu sagen?
Ich habe mir das echt hier auch aufgeschrieben, Knieabwehr, Fragezeichen, weil Stankovic den Ball eben annimmt und in dem Moment kannst du die Knieabwehr machen, also auf dem Knie nach vorne rutschen, die maximale Körperfläche bilden und gerade diese Schüsse durch in die Mitte des Tores, die ja am spontansten sind im Spiel, wenn Spieler unter Druck stehen, das abzuwehren. So wartet er, macht die Beine noch extra auf. Ja, da hätte man mit der entsprechenden Technik vielleicht was rausholen können. Weiß man nicht, aber ja, kann ich dir zustimmen.
Ja, also ist mir aufgefallen, hätte ich jetzt als Coach gefeedbackt, ne? Weil der Kommentator, der sieht da überhaupt nichts drin. Ne? Also das ist für ihn aus 4 Meter oder 3 Meter durch die Beine geschossen. Aber als Futsal-Technik orientiert oder interessierter sehe ich halt da eine Möglichkeit, das Ding zu halten. Vor allem mit einer Knieabwehr und Fläche. Dann ist das Ding sehr gut haltbar. Gut, ja, und dann dachte man, okay, der HSV ist dran. Und dann kam aber Prescott Klaus, also Klaus, mit einem Fehlpass vorm eigenen Tor. Und das haben dann Riani und dann Schnitzerling schlussendlich eiskalt bestraft. Hast du zu der Szene noch was?
Nö, war gut gemacht. Was wir eben bei der Nationalmannschaft gesagt haben, das Erzwingen durch hohe Verteidigung, das Erzwingen von Fehlern, eben Pressing-Opfer Klaus, der jetzt auch eben nicht der technisch sauberste Spieler ist bei den HSV Panthers, da anzusetzen und nachzuziehen. Ja, war ein schönes erzwungenes Tor.
Aber das war ja noch nicht alles aus der ersten Halbzeit, zu der ich sagen muss, dass die HSV Panthers, Jalle meinte, es war eine katastrophale erste Halbzeit. Ich fand, mit dem, was ich noch ein bisschen gesehen habe, es war echt nicht gut. Und in den Highlights kam der HSV echt noch fast gleichwertig.
Die hatten noch 2 Pfostentreffer.
Ja, aber sonst war da echt nicht viel. Da war sehr viel wenig. Aber dann kann man ja noch Ferros und De Groot danken vor der Halbzeit. Ferros macht einen Rückpass auf den De Groot, der den Ball ja laut Regeln nicht annehmen darf, ne, weil der Ball noch nicht vom Gegner berührt, beziehungsweise ja doch nicht berührt wurde. Und deswegen zieht er den Fuß weg und dann rollt der Ball ins Tor. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich so eine Nummer bewerten soll, er ist Nationaltorwart. Aus meiner Sicht ist das, sagen wir es mal, so ein gemeinsamer Blackout, weil Ferros muss ja wissen, dass er nicht zurückspielen darf, soll lieber den Ball irgendwie nach vorne loppen oder ins Aus. Wird aber auch gut gepresst vom HSV. Aber ganz ehrlich, De Groot muss den Ball einfach annehmen. Und dann hast du halt den indirekten Freistoß von 6 Metern für den HSV. Aber du hast halt kein Tor. Also wie häufig, das weißt du auch, geht ein indirekter Freistoß von der 6-Meter-Linie rein, wenn du eine ordentliche Mauer stellst und gut verteidigst, also eine gute Defensive da strukturell aufbaust, hast du gute Chancen, das zu überleben. Er zieht den Fuß weg. Das ist ein Blackout für mich. Und das hat mich.
Es ist für mich der Slapstick der Saison bisher. Also, da muss man auch sagen, das ist noch schlimmer eigentlich als das Tor von Philipp Less. Also, der Ball rutscht unter dem Fohlen durch, weil das ist eben eine Ungenauigkeit, eine unbemerkte Ungenauigkeit. Hier geht es um eine absichtliche Entscheidung, so etwas herbeizuführen und zu sagen, ich berühre den Ball nicht, weil ich es nicht darf.
Bricht die Regeln in dem Moment. Bricht doch die Regeln. Stopp richtig. Das Ding an. Du kriegst kein Foul gezählt. Du kriegst keine gelbe Karte. Und das ist besser. Ein 6-Meter Freistoß ist besser als
natürlich. Ein Tor. Und somit bist du halt dran. 3-2. 3-1 wäre am Ende vielleicht, hätte einen Unterschied ausmachen können. Ja, so auch mental. Also einfach mental. Passiert. Schade für uns da in der Situation. Naja, dann war die Halbzeit und dann kam anscheinend der andere HSV zurück. Oder hast du jetzt aus deinen Quellen noch was anderes erfahren, was da passiert ist?
In der zweiten Halbzeit war mehr Feuer drin beim HSV, mehr Konzentration. Aber das ist halt so. Ich sag dir ganz ehrlich eins. Die Spitzenteams wissen einfach mental und vom Matchplan her, wo man auf die optimale Leistung bringt. Das ist in der zweiten Halbzeit. Aus Erfahrung. Der HSV ist erfahren, hat immer noch sehr viele erfahrene Kicker, auch mit Erfolg in der Vergangenheit dabei. Die wissen, enge Spiele entscheidest du in der zweiten Halbzeit und es war zur Halbzeit 2-3. Und diese Enge hat sich Düsseldorf halt selbst erschaffen dadurch. Das 3-1 hätte mehr Luft gelassen. Vielleicht hättest du noch einen Nadelstich gesetzt und wärst du noch, ne? All das wäre möglich gewesen. So warst du mental durch diese Situation von De Groot wieder ein bisschen im Hintertreffen und der HSV, den brauchst in der Situation enge Spiele, da ist der einfach erfahrener als du in dem Moment, also als die Düsseldorfer, vor allem auch mit der Qualität, die der HSV noch individuell hat. Ja, Da gab es einen Freistoß, also das war das 3-3 dann, Freistoß seitlich vom Tor für den HSV. Zudem muss ich aber sagen, in den Highlights wurde eine Szene zuvor eingespielt, die als Auslöser dafür vom Kommentator genannt
das
wurde.
Das habe ich auch nicht verstanden.
Das war ein Foul im Strafraum. Das wär, also wenn es ein Foul gewesen wäre, tut nicht mal gepfiffen, glaube ich. Aber das hätte wären 6 Meter. Also es war, war wahrscheinlich nicht die richtige Situation dazu. Das kann man mal, da haben aufmerksame Zuschauer haben das wohl auch gemerkt. Aber Meier spielt den Ball dann schön quer Richtung Stankovic. Der lässt den schön durch die Beine durch, täuscht damit sozusagen auch Yoshida und auch Ferros macht dann mit diesem Moment vielleicht auch den Schritt zu spät zu Öztürk und der haut das Ding schön aus ungefähr 9 Metern rein. Schönes Tor, echt schön.
Kann man fast keinem jetzt was angreifen, weil es einfach gut ausgeführt war. Devos würde ich sagen, warum schaut denn die ganze Zeit, also wirklich bis zum Schuss, schaut er auf den Ball. Das macht für mich ab einem bestimmten Punkt in dieser Balllaufbahn keinen Sinn. Also er weiß ja, wen er deckt. Und er weiß, auf wen der Ball geht. Also warum schaut er den Ball hinterher? Weil in dem Moment, wo er auf den Mann schaut, auf Öztürk, kann er den Ball blocken. Wenn er den Ball hinterher schaut, was passiert ist, kann er den Ball nicht blocken.
Daniel, du hast heute zum Einstieg die Wünsche vom letzten Jahr, mehr Trainerausbildung. Wir könnten eigentlich die Fortuna-Defensive bei Eckbällen und Standards dieser Bundesliga-Saison als Beispiele nehmen, wie man es nicht macht, dass man eben nicht nur auf den Ball guckt, sondern immer schauen muss, Ball und Gegenspieler und Raum, dass man das in einem gewissen situativen Kontext betrachtet, individual, taktisch. Das ist ein taktisches Ding, dass du das miteinander verknüpfst und dann die richtige Entscheidung triffst. Und wenn du aber nur auf den Ball guckst, triffst du mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, wenn der Gegner sich ein bisschen was überlegt hat, wie hier, die falsche Entscheidung. Und dann bist du das, was Düsseldorf bisher ist, immer den entscheidenden Meter zu spät. Und dann kassierst du das Ding und dann steht es 3-3. Und dann kriegst du danach auch noch das 4-3. Übrigens auch ein wunderschönes Ala-Tor von Öztürk. Also als rechter Ala mit dem linken Fuß reingezogen und abgezogen. Sehr gut erkannt, dass Düsseldorf es mal wieder verpennt hat, das Zentrum abzusichern, da nicht schnell genug die starke Seite aufgebaut werden konnte. Dann stößt Öztürk rein. Also auch das für mich, der sollte mal langsam in der Nationalmannschaft Spielzeit jetzt kriegen demnächst. Hoffe ich, dass er mit der Nominierung dann auch Spielzeit kriegt und auch weiter nominiert wird. Stößt super ins Zentrum, zieht ab, verdeckt durch die Beine, wie auch immer. Ich rede jetzt nicht über de Groot, der hat sein Fett schon weggekriegt. Aber das ist eben so ein geiles Ala-Tor. Du musst nicht gezielt in den Winkel schießen in dem Moment, weil wenn es verdeckt ist, muss draufkommen und durchkommen und dann hat es der Torwart eh schwer, egal wie er da steht. Super Tor, super Beispiel für ein schönes Ala-Tor und leider auch wieder ein super Beispiel dafür, wie man das eben nicht verteidigt. Leider.
Öztürk macht sich wirklich zu einer richtig wichtigen Stütze für das Spiel der HSV Panthers und hat auch eine schöne Leistungskurve für mich. Ist wirklich ein toller Spieler der ersten oder dieser Bundesliga-Saison, der sich so in das Futsal Deutschland reingespielt hat und da immer besser anscheinend reinkommt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also wirklich, ja. Hoffnungsvoll. Und dann 5-3. Ja, Hanke, HSV, schöner, schneller Konter nach Ballverlust Dalterio. Ja, Dalterio bekommt dann rot wegen angeblicher Beleidigung. Das wäre so ein richtig komisches Thema. Ja, der Schiedsrichter, kein Muttersprachler auf Italienisch, hätte was mit Puta gehört, was eigentlich Spanisch ist. Ja, die Alterio hat eigentlich uns versichert, dass er gesagt hat, irgendwie irgendwas mit Putana, aber das so, oh Mist, verdammt, zu sich selbst. Ja. Und mir ist das selber schon mal als Trainer passiert, in Richra damals, wo mein Spieler auch meinte, zu sich selber, so weil seines eigenen Fehler so Puta Kipariu und der Schiedsrichter, auch kein Muttersprachler in Portugiesisch, hat auch nur wieder Puta gehört und hat ihm rote Karte gegeben, weil er ihn beleidigt hätte. Und also da muss ich mal grundsätzlich sagen, ich finde, ein Schiedsrichter, wenn er kein Muttersprachler ist, darf keine rote Karte wegen Fremdsprachen geben. Ja, oder Englisch, wenn er sehr gut ist, aber.
Ja. Auch wenn das so war von Dialterio, wie er heißt. Dann war das ja vielleicht auch nicht gerichtet gegen jemanden. Ne? Also das heißt, man muss ja auch Körperposition mal wahrnehmen. Hat er das zu jemandem gesagt? Oder hört man nur dieses, wie du schon sagst, dieses Puta daraus? Aber das ist eben das Problem. Fingerspitzengefühl, Erfahrung, Reflexion auf dieser Basis, die du jetzt hier auch anstößt, wenn man so will. Das ist sehr wichtig, dass man in Zukunft hier 5 gerade lässt. Weil wenn es nicht aggressiv gegen jemanden gerichtet war, also nicht offensichtlich, und dann muss man immer im Zweifel für den Spieler entscheiden, denn der kann ja auch einfach so, wie du schon sagst, was für eine Scheiße mache ich hier oder so, ne? Sowas war das in der Art. Ne? Das ist eben, das darf jeder. Jeder darf auch sich...
Überleg doch mal auf Deutsch, wenn du sagst, ja, verfickter Mist, und jemand kennt nur Fick auf Deutsch.
Oder das ist ja so. Ja, du vergibst eine Torschance und sagst Scheiße. So, dann wird dir kein Schiri der Welt eine rote Karte geben. So ist es eben.
Ich finde, vielleicht müssten die Schiedsrichter so einen Sprachtest machen, und um festzulegen, welche Sprachen dürfen sie interpretieren. Das wäre doch mal eine schöne schon, Sache.
Dann wächst das Kompetenzprofil und dann wird es teurer. Ja. Kompetenz heißt Geld.
Ja, aber ist auch okay. Aber, ja, weil wenn du weißt, du spielst gegen eine Mannschaft, die zum Beispiel sehr viele Portugiesen hat, sehr viele Kroaten hat, sehr viele Brasilianer hat, ja, und dann kannst du dort den Schiedsrichter, der eine Spezialisierung auf diese Sprache hat, in das Spiel stecken. Mhm. Aber dieser Schiedsrichter hat anscheinend keine Spezialisierung auf Italienisch, da ist kein Italiener.
Wenn es so war, wie der Spieler es sagt, aber wir glauben dem Spieler jetzt mal. Und ist das echt sehr schade. So ist er jetzt wahrscheinlich dann für, drei Spiele gesperrt.
Ja, drei Spiele. Zum Glück auch irgendwie nur, muss man fast sagen. Aber wenn er es gesagt hat, aber er hat es anders gemeint. Also, gut. Na gut. Ja.
Wirkte auf jeden Fall unglücklich. Und das war natürlich eine spielentscheidende Szene. Der Debütant geht vom Platz. Für mich aber auch leistungsspezifisch, sah gut aus. Hat auf jeden Fall einen neuen Wind reingebracht. Aber vor allem jetzt drei Spiele Sperre, um das mal schon mal vorwegzunehmen, für Düsseldorf, das werden drei sehr wichtige Spiele, die jetzt kommen. Das können saisonentscheidende Spiele werden. Ja, aber dann haben wir noch, ich glaube, es war ein Flying-Goalie-Tor am Ende noch.
Ja, 6:3, Fehler Brack, wirklich blöder Fehler. Da, würde sagen, gehen wir zum nächsten.
Ja. Nächste Niederlage, die bisher erste und größte Niederlagenserie der Bundesliga, die wir kennenlernen durften. Und nächste Woche gibt es Heimspiel gegen Penzberg. Nee, gegen Wacker. Ne? Wacker.
Mhm. Ja.
Gegen Wacker. Wird keine leichte Nummer. Ohne Dialterio und wahrscheinlich nicht mit einem fitten Sepp oder Thiemann. Düsseldorf, die nächsten 2-3 Spiele entscheiden wahrscheinlich über eure Saison und den Ausgang.
Ja, weil so ist es. Ja.
Da hilft einem auch der Sepp und Thiemann am Ende nicht mehr, wenn man die nächsten drei Spiele nicht erfolgreich gestalten kann.
Jo, mein Freund. So. Lass mal was Erfreulicheres machen oder weg von meinem Problem.
Hot 05 gegen Stuttgart FC. Daniel, das Topspiel der Bundesliga. 9:0. Daniel, bitte berichte uns.
Ja, ich weiß, ist passiert.
Was ist passiert? Aber die meisten wissen es auch schon.
Ja, also erstmal schön ist ja passiert.
Was machen Stuttgart?
Fangen wir den schönen Sachen an. Der MDR hat als erster Anstalt des öffentlichen Rechts einen Livestream vom Spiel gesendet. Finde ich super, dass der DFB die Rechte abgegeben hat. Der MDR hat wahrscheinlich angefragt, hat die Rechte bekommen, hat sie auf dem Online-Stream ausgetragen. Ob das ein Online ist oder im Fernsehen, ist völlig egal. Wir erschließen damit ein ganz anderes Publikum. Nicht die immer Futsal gucken, sondern da erwischt man schon nochmal ein paar mehr, die das noch nie gesehen haben. Und erstmal ganz toll, dass der MDR da und auch, dass dort Heiko Fröhlich und Hohenstein dann guten Draht anscheinend haben zu den Medien. Das ist doch eine super Entwicklung schon mal. Bis wir ins Fernsehen kommen, das wird gerade nach so einem Spiel leider dann wahrscheinlich auf sich warten lassen. Also Vorgeplänkel war, der SFC wollte gerne verlegen, weil einmal Abstellperiode, aber auch, es war ja das ein Privatturnier in Bosnien, an dem zahlreiche Spieler teilgenommen haben, des SFC. Und
aus Weilendorf auch. Die hatten aber spielfrei. So. Mhm.
So, das heißt, deshalb wollte man verlegen. Ich finde, zu Recht dann zu sagen, aus Hohenstein-Sicht, nein. Denn das sind Sachen, die weiß man vor der Saison. Ja. Und ich muss auch als Kaderplanung wissen, wenn ich eben viele Bosnier habe und die sind alle Nationalspieler, ist das schön, dass man Nationalspieler hat. Aber die müssen abgestellt werden. Das heißt, der SFC muss sich bewusst sein, dass er eine sehr riskante Strategie fährt, indem er diese Nationalspieler holt, die da abgestellt werden müssen oder eben auf private Turniere gehen, wie auch immer.
Weil es dafür 10.000 Euro zu gewinnen.
Richtig. Und damit ist mit Sicherheit Hohenstein hat alles richtig gemacht, aus meiner Sicht, zu sagen, wir spielen, ihr plant das die ganze Saison ein, ihr riskiert es, dass ihr immer richtig gute Spieler habt, aber eben jetzt in dem Spiel nicht. Ja, weil das war irgendwie ja absehbar und so kam es anscheinend, dass da nur 6 Stuttgarter anreisen, inklusive von Matusevic. Er wird hoffentlich der älteste Spieler der Fußball-Bundesliga bleiben.
Bleiben, ja. So ist es. Sonst haben wir eine Altherrenliga.
Und er wird auch hoffentlich der Spieler bleiben, der den höchsten Adipositas-Wert jemals hatte, weil, ja, komm, das ist doch furchtbar für die, die jetzt über den MDR das einschalten.
Jetzt kommst du auf die Negativwerbung, weil das war halt wirklich dann am Ende Slapstick. Sogar Stuttgart selbst hat es nicht ernst genommen. Man hat das gesehen im Spiel, der Trainer lacht während des Aufwärms und während des Spiels nicht richtig. Also auch im Nachgang, wenn man die Highlights sieht, unabhängig von dem MDR und dann dort sich das Interview mit einem der Verantwortlichen anhört, der grinst und lacht, weil der wusste, das hier ist Slapstick gewesen. Man hat das Beste rausgeholt, was ging. Man hat 6 Feldspieler mitgebracht. Davon war einer ein übergewichtiger 53-Jähriger. Und jetzt das Geilste für das Fernsehbild, der war auch noch Kapitän, der hat noch so eine schöne Neon-Kapitänsbinde gehabt, ist also auffällig gewesen. Und diese Stuttgarter Mannschaft, die da angetreten ist, hätte wahrscheinlich gegen nahezu alle anderen Teams der Liga ebenfalls verloren. Neben der Voraussetzung der 6 Spieler, du hattest ja auch dann, ne, neben den Ausfällen, die am Balkan waren.
Ja. Und noch 3 Rotsperren, muss man auch noch sagen.
Ja, also genau, auch noch aus dem letzten Spiel mitgenommen. Ja, und dann verlierst du das 9-0, während Stuttgart alles dafür getan hat, auch das medial und auch in der Rückmeldung, das so darzustellen, als wäre das hier so ein Spaßkick gewesen, versuchte Hohenstein das noch mit Ernst auch zu reflektieren und auch das als Spitzenspiel weiter zu vermarkten, was selbstverständlich ist. Es ist sehr traurig, dass der MDR, dass wir jemanden haben aus dem Öffentlich-Rechtlichen, der das wirklich verbreiten kann, wo wir Hunderttausende vielleicht erreichen können, die sich das auch anschauen könnten oder zumindest drauf stoßen. Ich will jetzt nicht von Millionen sprechen, aber der MDR hat sicherlich 5- bis 6-stellige Möglichkeiten an Zuschauer, die zumindest auch im Nachgang auf On-Demand-Plattformen, also da irgendwie reinschauen. Über den öffentlichen Rechtlichen sowieso dann auch in Archiven verteilt. Das heißt, wir haben hier was Geschichtsträchtiges. Und dann hast du hier natürlich ein Dilemma, weil Hohenstein hat das mit dem MDR abgeklärt. Du hast eine einmalige Chance, das erste Mal so ein Spiel in der Bundesliga vom Öffentlich-Rechtlichen übertragen. Und dann macht Stuttgart so eine schlechte Orga, so ein schlechtes Management, das muss man einfach mal so sagen, das ist ein Management-Fauxpas, aber ein richtiger. Und das ist nicht nur ein kleiner Fauxpas. Denen ist das egal, die verlieren das 9-0, sind nicht mit ganz schlechtem Gefühl nach Hause gefahren, weil die wissen, wir spielen Playoffs und da haben wir alle Chancen. Ne? Da ist jetzt Hohenstein bei der nächsten Begegnung, wird das Spiel auf Augenhöhe sein. Ich muss sagen, herzlichen Glückwunsch an Hohenstein, dass sie das auch so durchgezogen haben, dass sie es ernst genommen haben, dass sie es auch so vermarktet haben, dass sie sich mit verdientermaßen jetzt die auch belohnt haben für die positive Entwicklung. Seit dem ersten Spiel gegen Stuttgart hat man wirklich Step by Step die Mannschaft weiterentwickelt und Hot is on fire gewesen und hat zur Rückrunde jetzt sich den ersten Platz in der regulären Saison geschnappt, wird aus meiner Sicht auch jetzt vielleicht da oben, also wahrscheinlich da oben bleiben, wenn es wirklich mit der Entwicklungskurve so weitergeht. Und das ist das Positive am Spiel. Und ich sage eins, ich werde mir kein einziges Tor jetzt nehmen und das analysieren. Das kannst du machen, wenn du willst. Aber
ich habe hier nicht mal die Tore einzeln analysiert. Ja. Ich habe auch nur allgemein aufgeschrieben, Hot war das wirklich Positive an dem Spiel, kraftvoll, ja. Schnell, die Futsaltechnik sauber, mit links, mit rechts, Ballannahme mit der Sohle, schön weitergeleitet, direkt der Schuss. Ribeiro finde ich immer besser, den Spieler. Hot ist für mich bisher das schönst anzusehende Futsalteam in Deutschland, Von daher hätten sie aus meiner Sicht das Spiel auch gewonnen mit Bestbesetzung SFC.
Ja, da wäre mein Tipp zum Beispiel in die andere Richtung gegangen. Also ich habe zwar jetzt auch unter den Bedingungen für Hot gestimmt. Ach, ich habe ja nicht mal, Entschuldigung, an alle da draußen, in unserem Weihnachtsurlaub oder Neujahrsurlaub haben wir vergessen, unsere Tipps hochzuladen bei Instagram. Das ist aber mein Fehler gewesen.
Aber ich sag dir eins, es ist gut, dass dieser Fauxpas mit diesem 53-jährigen fetten Kapitän da in dem Spiel passiert und
übergewichtig.
Nicht, nein, das muss ja so gesagt werden.
Ja, für einen Leistungssport kann man.
Ja, das ist einfach. Das ist dem Futsal ins Gesicht. SFC Stuttgart, ganz ehrlich, sagt immer, dass sie so viel für den Futsalsport tun. Sie wollen entwickeln, sie wollen aufbauen. Das war das Gegenteil. Das war wirklich mit Absicht, den Futsal lächerlich machen. Und ja,
das war Hohn. Das war Hohn.
Das war richtig genau Hohn, das trifft. Es war
Hohn. Es wirkte wie Hohn und Spott. Und, genau. Und ich nenne es einfach Missmanagement.
Genau.
Richtiges Missmanagement. Und da hat man dran gesehen, dass das natürlich dann ein Dilemma wird.
Aber was ich sagen wollte ist, zum Glück gegen Hot, die eventuell sowieso gewonnen hätten, als gegen Wacker, Fortuna, Mainz, also wo es zu einer ganz starken Verzerrung geführt hätte.
Ja. Ja, wahrscheinlich. Dann wäre da nämlich im Abstiegskampf nochmal, ja, hast du recht. Weil ich bin auch davon überzeugt, die hätten halt auch mit diesen 6 Leuten, mit inklusive dem 53-Jährigen, ohne AK-47 und so weiter, die hätten das Ding halt gegen jedes andere Team, vielleicht nicht 9-0, aber dann vielleicht knapp verloren. Oder
glaube ich. Also.
Schade. Aber danke an Hot für die gute Rahmenbedingung und herzlichen Glückwunsch für den gut verdienten gemacht. Ersten Platz und die Entwicklung ist gut. Ich muss aber auch sagen, wäre Stuttgart in voller Kapelle dort angetreten, aus meiner Sicht wäre Stuttgart der Favorit gewesen, weil ich sie immer noch am Ende des Tages individuell einen Tick besser empfinde. Individuell. Mhm. Aber du hast recht, Ribeiro, das sind schon geile Kicker, muss man sagen. Und die sind jetzt angekommen. Ah, es wäre ein enges Spiel, aber du hättest dann für Hohenstein, ich für Dings. Schade, das Spiel haben wir nicht gesehen. Wir konnten, das gab es nicht. Vielleicht noch in Zukunft.
Jo, was haben wir? Wacker gegen Penzberg war das nächste, ne?
Bei Wacker läuft, ne? Bei Wacker
läuft. Ja, kann man sagen. Also, da.
Aber, eins muss ich sagen: 7-4. Es war aber nur im Ergebnis so deutlich aus meiner Sicht, weil, wenn man so ein bisschen weiter recherchiert, hat man gesehen, Penzberg vergibt 3-mal einen 10-Meter, wo man natürlich sagen muss, dass auch Göde da wieder seinen Anteil hatte, dass er die Dinger alle rausholt.
Göde wieder mit 2 super Paraden, mit Spagatschritt, die 10 Meter. Deshalb verstehe ich auch nicht, warum Göde da in dieser Nationalmannschaft fehlt, weil das war wieder sein Spiel. Also
ja, ich sag mal so, Daniel, jetzt hat er 2 Spiele gut gemacht. Ne? Er hatte die ganze Hinrunde halt nichts zu zeigen. Deswegen bin ich jetzt nicht böse, dass er noch nicht drin ist. Aber er hat gezeigt, mit einer weiteren guten Leistung, ja, da ist er eigentlich mit der Qualität durchaus ein Kandidat, der in die Nationalmannschaft
gehört. Ist jetzt auch nicht, dass er umfehlbar ist beim 2-1 von Azizi, was Azizi super macht als Ala, sich schön rumdreht.
Pivot-Spiel. Sehr schön.
Ein wunderschönes Pivot-Spiel, aber da halt auch Göde natürlich so ein bisschen Stellungsfehler, die Beine da auf, entweder spekuliert, so richtig weiß ich nicht. War ein schönes Tor von Azizi, das ist wirklich, ist ein guter Pivot. Den könnte man in Deutschland mal zu einem Pivot aufbauen, aber er hat ja schon keinen deutschen Pass.
Nee, der hatte keinen deutschen, glaube ich.
Mazedonisch oder?
Ja, wir haben auf jeden Fall was zurückgemeldet bekommen.
Ja,
ja, aber der ist immer noch so ein Crossover-Spieler. So, der hat so seine Fußballelemente, aber er etabliert mehr und mehr in sich und seiner Spielart dieses mit dem Rücken zum Tor und dann ist er halt technisch echt gut und auch aus dem Winkel gut reingemacht, überraschend für Göde. Ja, darf Göde durchaus die Beine zuhalten und das Knie runter machen, dann hat er den. Aber Azizi, top, war super. Ja, aber da muss man auch sagen, Penzberg nicht clever genug am Ende des Tages, zu unerfahren. Wacker mit den Berlinern und auch mit Rückenwind natürlich, die sind motiviert. Ali Yashar wird da sicherlich auch aktuell ordentlich Motivation reinhauen. Willst du die Tore durchgehen oder wollen wir das Ergebnis einmal feiern und fertig? Oder wie machen wir das?
Ja, die Tore waren an sich jetzt gar nicht spektakulär. Viel random, so ein bisschen Zufallskomponente, dann doch noch 10 Meter Flying am Ende, dann sogar mit dem Flying im Tor, weil da nicht mehr gewechselt wurde. Eigentore waren dabei. Ein richtig schönes Tor, vielleicht kann man das nochmal sagen, war das 5:1. Richtig schöner Futsal-Konter mit Tarek Hatzdjavdic. Grundsätzlich geht Penzberg, muss noch lernen, in der Defensive die Blocks zu setzen. Das ist bei drei Toren mir aufgefallen. Penzberg setzt den Block nicht auf Ala und dadurch werden die überrannt und schauen den Ball hinterher und laufen dann aber auch nicht die Mitte zu rückwärts. Ja. Das fehlt eben noch stark bei Penzberg. Das hat hier den Unterschied auch wieder für mich ausgemacht. Dann hätte man da wegblocken müssen. Suntic nochmal mit einem schönen Hammer zum 4:1, der ja auch immer abliefert, muss man sagen. Ja, ansonsten war jetzt für mich jetzt nichts nochmal jetzt da herauszuholen.
Ja, bei Wacker läuft. Sie sind jetzt weg vom letzten Platz. 7 Punkte. Platz 7 haben sich vor Mainz und Düsseldorf geschoben. Nächste Woche können die in Düsseldorf einen Riesenschritt machen, wenn sie dort erfolgreich sind. Sind gut drauf. Wird spannend. Es wird auf jeden Fall für mich nächste Woche das eins der interessantesten, also wahrscheinlich das, oder dieses Wochenende das mit interessanteste Spiel zwischen Düsseldorf und Wacker, weil dort gibt es vielleicht einen, wenn Wacker gewinnt, dann haben sie, was sind es, 5 Punkte, wenn Mainz natürlich, ne, Mainz ist natürlich in Penzberg nicht ohne Chance, werden da sicherlich auch auf Punkte spielen. Ja, aber es kann sein, dass Wacker sich da jetzt erstmal raus befreit aus dem Keller oder Düsseldorf zumindest ein bisschen Luft kriegt. Also das wird spannend und Wacker läuft und ich freue mich für Ali. Und bin gespannt, was da am Samstag in Düsseldorf möglich ist. Wenn sie mit der Kapelle anreisen, die sie haben, sind sie individuell gut besetzt. Und mit einem Göde im Tor, das ist nicht leicht für Düsseldorf. Göde hat eine gute Form. Ja, vielleicht sehen wir da dann in Düsseldorf unseren Nationaltorwart Nummer 3, der dann hoffentlich auch nominiert wird demnächst, wenn er dann gut spielt. Ne? Ja, dann, weil wir jetzt auch so, wir sind ja schon fortgeschritten, aber es gab noch ein Spiel, da können wir noch mal ein bisschen intensiver drüber sprechen. Mhm. Und zwar hier unser Christian mit Mainz gegen mein MCH aus Bielefeld. Der MCH gewinnt in einem, durchaus am Ende vom Ergebnis engen Spiel. Im gesamten Spielverlauf muss man auch sagen, es war ein Geben und Nehmen, so kann man sagen. Am Anfang der MCH mit leichter Überlegenheit, dann Mainz. Dann führt Mainz 1:0 durch einen 6-Meter. Der Suat Ak legt mit einer Grätsche Theodono, der aufs Tor läuft.
War rot fast für mich noch, oder?
Also ja, wir kommen gleich. Ich muss sagen, ich habe mir das Spiel ja auch ganz angeschaut. Ich fand die Schiedsrichter, das war die schlechteste Schiedsrichterleistung des Spieltages, sicherlich. Also ich habe nichts von anderen Spielen gehört, dass jemand den Schiedsrichter großartig zu diskreditieren hatte. Aber da war es wirklich so, also das war ein Foul, Suat Ak kriegt nichts dafür. Wie du schon sagst, niemand hätte sich beschwert, wenn es rot gewesen wäre, wenn er rot gegeben hätte. Ja. Und aus meiner Sicht ist es mindestens gelb. Er ist ein bisschen seitlich, aber der
läuft. Das sind ja halt zwei Sachen, das ist Notbremse und dann noch in den Mann grätschen. Also eigentlich zwei rot.
Grätsche von der Seite, aber das ist das Ding. Er geht halt, er hat nur den Mann, er berührt nur den Mann, geht nicht auf den Ball, also der Ball ist weg. Und ja, ich fand es überraschend, dass da keine Karte gab. Und als wenn man das so reflektiert, objektiv, das hätte rot sein können. So, so gab es den 6-Meter. Wir sagen, ja, manchmal sagt man ja auch, okay, 6-Meter, Doppelbestrafung, bla bla. Aber der 6-Meter geht rein. Interessanterweise, bis dahin fand ich den MCH einen Teil leicht besser. Und nach dem 1-0 kam der MCH auch sofort raus. Eine Riesenchance durch Hakan Erdem, die er vergibt. Kann man in den Highlights auch angucken. Aber dann für mich der Knackpunkt des Spiels neben dem erfahrenen MCH, den suboptimalen Schiedsrichtern, vor allem die gewisse Uncleverness und Übermotiviertheit der Mainzer, haben 5 Fouls auf dem Rechner. Davon, sag ich mal ganz objektiv, wirklich waren 2 keine Fouls, aber gut, die Schiris pfeifen. Deswegen auch diese Wertung von mir für die Schiris, das war jetzt nicht gut.
Übrigens bei Wacker gegen Penzberg, schon nach 10 Minuten hat ja Hatzdjavdic da der 2:0 geschossen. Nach 10 Minuten hatten die schon 5 Fouls.
Ja, das war ähnlich beim MCH gegen, also beim Mainz. Ja, sehr schnell viele Fouls. Und dann muss Mainz aber mit 1:0 im Rücken, kurz vor der Halbzeit und 5 Fouls. Der MCH hat nahezu, das ist in vorne rechts, in seiner eigenen Hälfte. Also Hakan Erdem kriegt den Ball mit Rücken zum Spielfeld. Und dann gehen sie da relativ unclever rein. Hakan Erdem ist gelernter Pivot, der weiß, wenn der gelegt wird, der weiß, dass er das nimmt. Ja, und dann kriegt Mainz gegen sich den 10 Meter und Furkan Aas haut das Ding geil rein. Schöner, auch ein super schöner 10 Meter, kann man sich auch anschauen nochmal. Ja, aber dann steht es 1:1 zur Halbzeit. Durchaus verdient für beide Seiten, aber Mainz kann hier mit ein bisschen mehr Cleverness und weniger Emotion vielleicht dann auch, was aber der Schiedsrichter natürlich, ne, da müssen sie ein bisschen erfahrener werden, weil Schiedsrichterleistungen sind in Deutschland halt einfach nicht grundsätzlich gut immer. Ne?
Du hast aber auch die Abschlussschwäche eben von Mainz, wie immer schon bisher, ja, ist halt auch, hilft den Jungs auch nicht gerade von Mainz. Das ist halt, da ist MCH doch abgewichster.
Das war abgewichst. Und ja, Mainz in der zweiten Halbzeit. Die Abschlussschwäche vor allem in der zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit war da gar nicht so extrem viel. Da hatte der MCH mehr vom Spiel, aber es war jetzt nicht so, dass der MCH drückend überlegen war. Also es war wirklich ein gutes Spiel, viel hin und her, war sehr unterhaltsam, hat richtig Spaß gemacht zu gucken. Und dann geht es mit 1:1 in die Halbzeit. Ja, und dann nach der Halbzeit ähnliches Spiel. Dann hast du da, natürlich, die Schiedsrichter fand ich in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser. Also da weniger Fehlentscheidungen und so weiter und so fort. Ja, dann geht der MCH nach einer, hat Mainz, kriegt eine gelb-rote Karte. Und dann hat man echt gesehen, was der MCH wirklich gut beherrscht. Das Überzahlspiel, 4 gegen 3. Von der Konzeption, wie sie sich aufstellen, mit Linksfuß, Rechtsfuß und vorne 2 sehr gute Abschlüsse und auch technisch sehr 4 sehr starke Spieler, kann man sich angucken, richtig gut rausgespieltes 4 gegen 3, Führung durch Suat Ak, unter die Latte, genau wo er hin muss, 2-1, da ist die Abschlussstärke, die man bei Mainz vermisst, die hauen die Dinger nicht unter die Latte, zumindest nicht so.
Aber du musst doch das Manek-Tor vorher erwähnen, oder?
Kam der Herr Lukas Manek,
ja,
aus der Entfernung.
Der Torpedoschuss, habe ich aufgeschrieben, Torpedoschuss aus 16 Metern.
Der Schuss war geil. Also Pacheco wirkte überrascht. Der ging gegen die Schulter irgendwie.
Ja.
Ich kann das nicht nachvollziehen. Christian meinte, war nicht abgefälscht, sah wie ein Flatterball aus. Aber ja, hier muss man sagen, Pacheco kann den sicherlich mit einer vielleicht halten. Aber muss sagen, Manek, auch in den letzten Spielen für mich schon positiv aufgefallen. Abschlussstark, der geht drauf, auch dass er den Schuss nimmt. Der nimmt den da, weil er sieht, der hat eine Schussbahn und dann zieht er drauf und das Ding ist drin. Ein bisschen verdeckt und macht ja noch ein Tor in dem Spiel, aber da muss man sagen, der hat eine gute Form und das ist der Spieler, der dann halt nicht nominiert wird. Das ist halt schade. Ne? So, das ist halt der, da, das würde ich halt ein bisschen bemängeln.
Gut. Und dann habe ich aufgeschrieben, erst hatte man kein Glück in Mainz, dann kam man noch Pech hinzu.
Schön.
Weil da kommt das Eigentor von Nungesser. Ja, auch richtig bitter nochmal.
Ja, wenn der Nungesser den nicht reinmacht, dann steht dahinter der Bollwig, der den reinschiebt. Aber sehr kurz danach, das zeigt für mich, ich habe mich über den MCH früher immer wieder auch kritisch geäußert, dass man nach eigenen Toren oder nach Gegentoren eine emotionale Instabilität kriegt, weil man zu emotional ist und seine Kognition nicht beherrscht. Hier war es genau auf der Seite von Mainz. Die haben das 2-2 gemacht, Emotionen rausgelassen, anstatt hier zu wissen, hey, da, hier ist noch gar nichts passiert, lasst uns cool bleiben, Emotionssteuerung. Und dann kriegen die 2 Minuten das nächste Ding. Und dann führt der MCH 3-2. Und dann, 4 Minuten vor Schluss, Teodono, langer Abwurf von Christian, schöner Abwurf.
El Tono.
Du legst ja auch den Finger in die Wunde, weil das ist Leistungs-Bundesliga und wenn da jemand Übergewicht hat, dann ist das natürlich, aber der hat auch nicht viel Spielzeit bekommen, Teodono, aber dann langer Ball, der Ball wird nicht richtig gut kontrolliert, Pacheco will den Ball aufnehmen und er geht voll rein mit einem gestreckten Bein, aus meiner Sicht durchaus klar rot, vor allem gegen den Torwart so reinzugehen, der den Ball kontrollieren will. Auch, wie du schon sagst, wegen seinem Gewicht vielleicht diese Trägheit, dass er auch nicht mehr zurückziehen kann. Der Schiri gibt direkt rot. Und dann fand ich das so ein bisschen, da hast du gemerkt, so diese emotionale Stabilität fehlt. Der hat sich so aufgeregt, tritt da diese Ballhalterung, wo der Ball immer drauf liegt vom Spiel, diesen weiß nicht, das Podest, tritt er komplett. Das hat man in
Das habe ich gar nicht gesehen.
Das hat man in den 40 Minuten. Ich habe das ganze Spiel angeschaut. Die Kamera fährt sogar so mit. Und
wie Klinsmann, 98.
Ja, nur dass er ist richtig abgetickt da. Nach dem Spiel soll er sich ganz, ganz sachlich entschuldigt haben. Aber im Spiel, das hat irgendwie gezeigt, Mainz sind super motiviert. müssen aber cleverer sein, weil auch diese rote Karte dann natürlich dazu geführt hat, was macht der MCH? Macht das 4-2, diesmal noch besser rausgespielt, nämlich erstmal anderthalb Minuten den Gegner schön laufen lassen, zwei Minuten vor Schluss, und dann das 4-2 gemacht durch Cleverson Pelk. Bei Fußball.de steht übrigens Aito Getschim, der nimmt sich das Tor auch gerne, aber Cleverson war es. Ja, und dann letzte Spielminute mit Flying, hat dann kam 20 Sekunden oder 10 oder so, vor Schluss kam Mainz nochmal über Manek, wieder ein Schuss schön unter die Latte aus kurzer Distanz, da muss das Ding hin. Daran erkennt man die Abschlussstärke, wo der Ball landet am Ende des Tages, weil da, du als Torwart weißt das, es gibt so viele Bereiche des Tores, die du gut abdecken kannst mit, als guter Futsal-Torwart, aber unter der Latte sind die Dinger aus kurzer Distanz sehr schwer zu halten, weil da muss es taktisch und technisch passen, da musst du am Ball sein und so weiter. Manek macht das gut, 4-3, aber das war zu spät. Aus meiner Sicht gewinnt der MCH verdient in Mainz, ist somit jetzt aus dem Abstiegsbereich komplett, also aus meiner Sicht raus, hat Kontakt zu Platz 4 und da, wo man ihn auch vor der Saison eingeschätzt hat,
ja, du, wieder. Wo du.
Ja, also wenn man die Einschätzung hier unsere Kollegen da von Futsal Insider, die haben auch so eine Umfrage gemacht, da war der MCH weder Favorit auf die Meisterschaft noch auf Abstieg. Genau, da ist er jetzt, 12 Punkte, 3 Punkte hinter dem vierten und 5 Punkte vor dem nächsten. Von daher, der MCH ist im Soll, spielt nächste Woche zu Hause gegen Weilimdorf. Memosch kommt zurück nach Sennestadt, nach Bielefeld, wird auch ein interessantes Spiel. Das ist für mich vom emotionalen Kontext interessant. Ja. Und Mainz muss in Penzberg punkten. Man ist nun leider, obwohl man keine schlechte Spielanlage hat, wie du schon sagst, Abschlussschwäche und Übermotivation und Uncleverness. Das muss man in wirklich regeln. Dann hat man natürlich in Penzberg eine Chance. Aber jetzt steht man mit 5 Punkten auf dem letzten Platz und ist das neue Schlusslicht der Futsal-Bundesliga zum Rückrundenstart.
So. Ja, also es kristallisiert sich heraus, dass ich würde jetzt schon fast Wacker wieder rausnehmen aus dem Abstiegskampf, aufgrund doch der starken Verstärkung da zwischen Penzberg, Fortuna und Mainz. Der Relegationskandidat, da muss man ja immer noch im Hinterkopf behalten, es ist ja kein Abstieg, es ist eben die Teilnahme an der Relegation, aber die Relegation ist jetzt auch ein interessantes Eisen. Ja, das ist genauso gute Teams. Das ist da jetzt spannend und das entscheiden sich in den nächsten Wochen, ja, was da passiert.
Daniel, ich sehe das schon kommen. Düsseldorf geht in die Relegation und spielt das entscheidende Spiel gegen Köln. Boah.
Dann fliegt, glaube ich, nicht nur so eine, dann fliegt nicht nur diese Stele mit dem Derbystar-Ball.
Das feiern, glaub mir. Wie viele Leute aus der deutschen Futsal-Szene dieses Spiel feiern?
Da kriegst du das Castello voll.
Ja. Ach, geil. Ja, Daniel, das war der Spieltag.
Boah, ja, und natürlich auch noch die Wochen davor. Deshalb haben wir uns mal anderthalb Stunden gegönnt. Aber war ja auch mal nötig. Wir hatten ja sogar noch unsere 5 des Jahres. Aber die machen wir vielleicht beim nächsten Mal irgendwie mit reinbringen.
Ich hatte ja gesagt, es war irgendwie auch ein gutes Gefühl, die eben nicht zu offenbaren.
Ah, okay.
Weil jetzt würde schon wieder der Rückrundenstart Einfluss nehmen vielleicht. Wir werden sehen. Wir haben Stoff genug für
Material. Ja, das läuft.
Ja, Daniel, hat mich gefreut.
Mich auch. Und ich hoffe, alle Zuhörer sind auch wieder jetzt im Stream, im Mr. Futsal Stream on track und zu erinnern natürlich auch hoffentlich immer mehr und ich wünsche allen eine schöne Woche, ein schönes Futsal-Wochenende und wir hören uns nächste Woche. Tschüss Sebastian, du hast das letzte Wort.
Ja, Daniel, es war mir eine Freude. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende und ich freue mich auf die nächste Woche. Ja, bis bald. Lasst es euch gut gehen. Ciao.
Ciao.
Wieder live. frei von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.